ARD.
Diesmal ist Deutschlands bekanntester Hacker bei uns, Benjamin Gnahm. Als Kind Einzelgänger, aus einer Familie, die sich eben nicht alles einfach leisten konnte, das hat ihn früh motiviert, mit Hilfe seiner Hacks an Geld zu kommen. Mit 9 crackt er beispielsweise den Kopierschutz von Videospielen. Als Jugendlicher ist er Teil der illegalen Szene. Zusammen besorgen sie sich mit gestohlenen Kreditkarten teure Software. Knacken, kopieren und verkaufen sie. Erwischt wird er nie. Heute arbeitet er legal. Er gehört zur internationalen Hacker-Elite in Sachen Cybersecurity. Da testet er Sicherheitsschwachstellen von Software. Erkältungsbedingt mussten wir diesmal auf Romans Stimme verzichten. Dafür hat er seine Fragen via Twitch im Chat mitgestellt. Wer das nachsehen und nachlesen möchte, einen Link zur Twitch-Folge gibt's in den Shownotes. Und da packen wir euch auch die ARD-Doku Moneymaker rein, mit Hacken zum Topverdiener.
Ich würde sagen, seit 5 Jahren sind wir in meinen Augen in einem Cyberkrieg. Der ist zwar nicht ausgesprochen und deklariert als Krieg öffentlich von Ländern, aber de facto findet er statt. Und es ist also gar nicht so die Frage, ob du damit durchkommst, sondern es ist vollkommen klar, dass du damit eine Zeit lang durchkommst, aber nicht bis zum Ende deiner Tage. Wenn wir nicht mehr verstehen, wie unsere Technik funktioniert, dann kontrollieren wir unsere Technik nicht mehr. Und wenn wir die Kontrolle nicht mehr haben, dann sind wir ausgeliefert. Davor habe ich ein bisschen Angst und das spornt mich auch weiter an, immer mehr zu lernen und mich mit dem auch auseinanderzusetzen.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Bitte, hallo, hallöchen.
Guten Abend.
Romanski ist krank.
Romanski ist krankski.
Der war einmal mit uns feiern, am Wochenende mit der Nina und mir. Und der hat
sich verausgabt.
Das war's für ihn. Wir waren auf dem TV Total Promi-Wrestling.
Bam, bam.
Bam, der Arm.
Ich hab euch noch nie so strahlen sehen. Es war so schön.
Das Ding ist, der Roman hat einen großen Fehler gemacht. Ich hab schon gesehen, der hat wirklich geschrien. Ich habe immer nur so gemacht.
Ja.
Und er so. Und dazwischen drin war immer so.
Ich bin schon ganz heiser. Ja, Nina Workhart besetzt das H in der Runde, weil ich seit 10 Jahren als Domina arbeite. Und ursprünglich mal aus Geldnot. Denn eigentlich bin ich Automobilkauffrau im Luxusbereich gewesen.
Aber das sagt's bestimmt, wenn man kein Geld hat.
Das sagt richtig, wenn man da kein Geld hat, weil man dann sehr hart so tun muss, als ob. Und das ist verdammt anstrengend. Fast so anstrengend wie ein Doppelleben. Du warst einer der Ersten, dem ich das so anvertraut habe.
Krass.
Du hast mir einfach so einen Vibe gegeben, dass ich dir das sagen könnte.
Das ist, glaube ich, so der Vibe, den ich ausstrahle, wenn ich so dastehe, Nippelklemmen drin, Cockringe dran, Plugs drin, weißt du, so voll ausgestattet mit der Ledermaske. Und dann hast du dir gedacht, na, wer so zum ersten Date kommt,
ja,
dem kann ich auch...
Dem sage ich es einfach gerade raus.
Also ich war auch nicht schockiert.
Ja, du warst nicht schockiert, nee. Aber vielleicht ein kleines bisschen, denn ich erinnere mich noch an deinen ersten Kommentar und zwar, oh... Bei dir ist gar nicht mein Rotlichtradar angegangen. Und das passt vielleicht so gut als Abschlusswort meiner Vorstellung, denn ich bringe das rote Licht quasi mit an diesen Tisch, an dem ja schon über alles gesprochen werden darf, nicht wahr?
True. Das große Motto der ganzen Nummer hier ist, ihr seid nicht allein.
Mhm.
Weil wir haben echt gemerkt über die Jahre jetzt, dass egal wie weit draußen Dinge scheinen, egal auch wie alleine wir uns gefühlt haben, vielleicht mit irgendwelchen psychischen Spezialsituationen im Kopf oder einfach mit kreativer Psyche, wir waren irgendwie nie allein. Und egal, wer uns geschrieben hat so und dann hier auch war und seine Geschichte erzählt hat, es haben sich immer Leute dazu gemeldet, die damit relaten konnten.
Ja.
Dadurch haben wir so gelernt, wir sind nicht allein und deswegen, ihr seid nicht allein. Ja. Hast du jemals überlegt, dass du zurück in dieses Autohaus gehst, wo du gearbeitet hast und dann so mit einer Tüte kommst, mit einer Louis-Tasche voll mit Bargeld und sagst, ich würde den annehmen? Ja,
das
jetzt gleich.
Geht mir
Tasche
jeden
so
Tag durch den Kopf. Diese, also die haben mich im Autohaus früher wirklich so schikaniert. Diese Genugtuung, die du gerade angesprochen hast, die ziehe ich mir mindestens einmal am Tag im Kopf rein.
Ja.
Ja, irgendwie befriedigt mich das, mir das nur vorzustellen. Und dann denke ich mir, nö, ihr kriegt mein Geld nicht.
Ah, okay, gut. Roman ist heute nicht da, deswegen halten wir es wirklich kurz. Roman Lemke ist unser Junkie in der Runde. Junkie ist nicht despektierlich gemeint, sondern im Gegenteil, wir versuchen mit dem, was wir hier machen, auch eine Neubewertung von alten Begrifflichkeiten, die missbraucht wurden. Wir haben auch dieses, ich meine, die Urform hieß wirklich die Hure und da ging es uns auch nie darum, dass wir das abfällig benutzt haben, dieses Wort, sondern im Gegenteil. Wir wollten zeigen, das sind Menschen, die dahinter stecken, das ist eine Berufsbezeichnung und das als Schimpfwort zu missbrauchen, ist nicht schön. Und ähnlich ist es so ein bisschen beim Junkie. Jetzt ist er aber heute nicht da.
Leider.
Weil den Säufer und den Hurenbock, den friert es auch noch im dicksten Rock und jetzt ist er krank geworden, wenn er einmal mit uns rumgegangen ist. So, liebe Grüße nach Berlin.
Und gute Besserung.
Gute Besserung. Wer da ist, bin ich, Maximilian Pox, der Gangster in der Runde. Ich bin aufgewachsen als Scheidungskind sozusagen. Mein leiblicher Vater war nicht im Hause. Es gab auch eine Phase, in der meine Mutter alleinerziehend war und ich eine Tagesmutter hatte, während sie Vollzeit gearbeitet hat. Ich bin also von Frauen erzogen worden so. Und als dann das erste Mal mein Stiefvater in mein Leben kam, war bei mir schon so die Suche nach einem Männlichkeitsideal so ein bisschen im Gange und ich habe die auf Medien bezogen. Heißt, ich habe He-Man war für mich der Mann, so Conan war für mich der Mann. Also viele Muskeln und wenig reden und ziemlich stark sein. Dazu gab's noch solche Sachen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und in dieses Männerbild rein habe ich versucht zu wachsen so. Mhm. Und ich bin aber eigentlich, wer meinen Instagram-Account folgt, der ich heule öfter als
Mensch. Du zeigst dich nahbar.
Nahbar? Meine Frau sagt, sie entfolgt mir, wenn ich noch einmal heule. So. Tatsächlich bin ich eigentlich ein sensibler Mensch und habe aber versucht, das irgendwie alles rauszuschneiden. Und auf dieser Suche bin ich bei einem Männertyp gelandet, der sehr gefährlich ist, und zwar dem Gangster. Mm. So, der macht, was er will, der sich von niemandem was sagen lässt, der die eigenen Interessen und die seiner Familie vor denen der ganzen Welt stellt.
Und dein Traum war es sogar, Berufskrimineller zu werden.
Genau. Und ich dachte mir dann, ja gut, wenn du das ernst meinst, dann kannst du nebenher, brauchst du dann keine Schule oder kein Studium oder sowas oder eine Arbeit, sondern dann kannst du es auch Vollzeit machen. Alles andere wäre für mich fake gewesen. Und wir haben heute einen Gast, der hat einen interessanten Spruch gesagt und zwar gesagt, ja, und dann bin ich da so reingeraten. Und das höre ich öfter, das habe ich früher auch gesagt, heute würde ich es anders formulieren, ich bin da reingegangen. So, ich wollte unbedingt das, was alles damit kommt und bin dann dementsprechend auch in den Knast gegangen.
Die Straubing.
JVA Straubing ist dem einen oder anderen ein Begriff. Nach meiner Entlassung habe ich dann mein Leben tatsächlich so geändert. Das ist nicht der Resozialisierung geschuldet, sondern ich habe einfach, ich würde sagen, es war die Liebe, so, die mich geheilt hat. Ich habe danach eine tolle Frau getroffen, die hat mich so genommen, wie ich bin. Mir aber auch gezeigt, dass da mehr drin ist als dieses komische Männerbild.
Ziemlich mutig von deiner Frau, dass sie dein Potenzial gesehen hat und den Weg auch gehen wollte, weil man kann ja Potenzial in Menschen sehen, aber es gehört auch noch was dazu, das rauszuholen und auch natürlich von deiner Seite aus überhaupt daran zu arbeiten, dieses Potenzial zu entfachen.
Es ist ein großer, ich will jetzt nicht sagen Widerspruch, aber es ist so ein, wenn jetzt jemand wie meine Frau in der Situation, in der sie mich kennengelernt hat, mir schreiben würde heute, und sagt, ey, ich habe da einen Typen kennengelernt, der war 10 Jahre im Knast, so, er ist jetzt auch schon Anfang 30 und ja, und irgendwie, der weiß nicht wohin mit sich und er ist dauernd nur im Fitnessstudio und irgendwie hat er psychische Probleme, ganz viele und so, aber er hat eine Idee für ein Buch, so, dann würde ich tatsächlich ihr eigentlich raten, boah, guck auf jeden Fall auf dich selber, ne, gib dir, also lass dich da jetzt nicht so sehr drauf ein, Entwicklung muss von ihm kommen, die kannst du nicht forcieren und so.
Hat sie trotzdem gemacht.
Vielleicht der Tipp, wirklich um das abzuschließen, wenn ihr in der Situation seid, das Wichtigste ist wirklich, dass Entwicklungsschritte stattfinden. Also wenn euch jemand 3 Jahre lang erzählt, er arbeitet an einem Buch und hat immer noch kein Kapitel, dann ist es Mist. Aber es muss wirklich was vorangehen. Wenn jemand sagt, ey, ich will mich ändern, dann sind auch Rückfälle erlaubt.
Natürlich.
Aber es muss eine Richtung haben. Wenn ihr das Gefühl habt, es bewegt sich eigentlich nicht, sondern es ist nur bla bla, dann bleibe ich dabei. Sitzt es nicht aus, sondern schaut auf euch selber. Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Denn ich bin richtig, 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 richtig froh. Unser Gast heute ist Benjamin Gnam.
Herzlich willkommen.
Man hätte sagen können, du bist IT-Spezialist. man könnte aber auch sagen, dieser Mann war Hacker. Und was er da so alles erlebt hat in dieser Branche, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, Benjamin Gnam.
Vielen Dank, ich freue mich, da sein zu dürfen.
Krass, also das Erste, was ich dir sagen muss und das Erste, was ich mir gedacht habe bei der Recherche zu dir, als ich mich schlau gemacht habe, warum zum Teufel sitzt dieser Mann hier?
Ja.
Mit seinem Gesicht, denn die Dinge, die du weißt und über die du redest, sind jetzt auch nicht ganz, ich würde sagen, ungefährlich so. Das ist schon eine heikle Thematik, oder?
Absolut, also es war tatsächlich bei mir ganz klar auch der Wunsch nach Transparenz, um mich auch zu einem gewissen Grad in der Zukunft nicht angreifbar zu machen.
Das kennen wir gut.
Damit kennen wir uns sehr gut aus.
Das kennen wir gut. Ja. Alle Nacktbilder direkt online stellen, dann kann euch nämlich keiner damit erpressen.
Einfach den Arsch ins Netz und zack, ja, bist du frei. Dann hast du ja eigentlich auch ein Doppelleben geführt eine Zeit lang, ne? Also wenn du jetzt erst den Entschluss fassen konntest, transparent zu sprechen, musstest du ja eine Zeit lang auch sehr untransparent sein oder Dinge sehr vage halten wahrscheinlich.
Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich habe ein Triple-Leben geführt, weil es gab die illegale Seite des Hackens, dann gab es auch teilweise noch eine Zeit mit der legalen Zeit des Hackens und dann natürlich in Anführungszeichen das normale Leben.
Das Private so.
Richtig. Und Leuten zu erklären, was ich eigentlich tue, ist sehr, sehr schwer. Bei euch war es ja auch so, ihr habt doch erstmal überlegen müssen, passt das oder passt das nicht und es ist super schwer zu erklären und dann habe ich einfach gar nichts gesagt.
Vielleicht kurz eine Frage zu dir, Max. Was hast du früher, als du zum Beispiel auf Flucht warst oder wo auch immer, was hast du den Leuten erzählt, was du beruflich machst?
Logistik.
Logistiker.
Weil erstens ist Logistik so langweilig.
Ja, frag keiner nach.
Zweitens ist es so groß.
Ja.
Es kann alles sein. Du kannst wirklich, du könntest theoretisch Lagerarbeiter sein. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt so tun muss, als hätte ich kein Geld oder weniger Kohle.
Gabelstapler rumfahren.
Und kann aber alles fahren so. Oder ich bin die ganze Zeit im Ausland unterwegs. Ich muss auch dahin und ich muss hierhin.
Ja.
Natürlich kannst du auch verschiedene Nummern erklären. Warum hast du eine ausländische Telefonnummer? Warum hast du das? Warum bist du hier? Import, Export ist ein Thema. So. Also Logistik war es immer.
Ist ja nicht ganz gelogen.
War nicht gelogen. Ne? Jetzt haben wir pro Staffel haben wir immer uns so ein Oberthema überlegt.
Ja.
Hast du uns eine gute Idee mitgebracht? Eine vermeintlich gute?
Auf jeden Fall. Also ich dachte damals, es wäre eine gute Idee, die Sicherheitsprodukte einer israelischen Firma zu hacken, um mich damit bei ihnen zu bewerben.
Okay, also es ist noch gar nicht so lange her, da sind ein paar Pager explodiert, alle gleichzeitig. Und es klingt so ein bisschen, als müsste man aufpassen, wenn man in diese Richtung...
Ja, also warum ich das Wort israelisch an der Stelle erwähnt habe, ist einfach, weil die für die besten Hacker unter anderem in der Welt auch stehen. Die haben sehr gute Ausbildung und das war eine sehr anspruchsvolle Firma.
Mhm.
Und ja, ich hatte viel Erfahrung mit dieser Firma eben vorher, schon aus dem illegalen Bereich, wenn man so will. Und ich dachte mir dann, okay, wenn du jetzt den Turnaround irgendwie hinbekommen willst, den Switch, dann probier's doch einfach.
Also Lebenslauf? Check. Irgendwie, was schreibt man noch rein? So, genau.
Ein Pass,
schönes Passfoto,
ja.
Ein nettes Anschreiben. Mhm. Auch noch ein bisschen so, ne? Und dann, ich habe euch gehackt.
Genau.
Oh ja, das macht sich gut. Das ist auf jeden Fall so eine Bewerbung, die den Leuten in Erinnerung
auf
bleibt.
Auf jeden Fall.
Ja. Da kommen wir jetzt auch gleich hin. Ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen vorne an. Wie bist du denn aufgewachsen? Wo kommst du denn her? Mensch Benjamin, wer bist du denn?
Ja, also ich bin in der Nähe von München aufgewachsen, eigentlich in einem kleinen Dorf vor Augsburg und hatte so gesehen eigentlich eine ganz passable Kindheit, wenn man so will. Also gute Familie, mehr oder weniger. Und
da wäre ich jetzt ärgere ich mich, dass der Roman nicht da ist. Weil der Roman würde jetzt so machen, schon.
Ja.
Du, Entschuldigung, dass ich da dazwischengrätsch.
Ja, gerne.
Genau so.
So würde er sagen, Entschuldigung, dass ich da kurz dazwischengrätsch. Du hast jetzt gesagt, ganz passabel. Und wenn man so will, das sind natürlich schon auch, da gehst du dann, also nicht all in zu sagen, es war alles rosig.
Nein, überhaupt nicht. Also natürlich, das habt ihr selber schon oft besprochen, glaube ich, in verschiedenen Folgen. Jeder hat seine eigenen Traumata aus der Vergangenheit. Und ich habe natürlich auch welche. Und der Grund, warum ich so in diese IT-Welt und auch in diese Hacking-Welt reingerutscht bin, ist auch, weil ich aufgrund von meiner Kindheit extrem introvertiert war.
Mhm.
Okay.
Und das hat mit meiner Familie zu tun und mit der Art und Weise, wie ich eben aufgewachsen bin. Und das hat mein ganzes Leben beeinflusst einfach. Und das hat erst wirklich bis ins Erwachsenenalter gedauert, bis ich das ablegen konnte. Wirklich vor 3 Jahren war ich noch ein ganz anderer Mensch, wie ich jetzt bin. Ich habe wirklich mich massiv verändert auch.
Kannst du den Grund ansprechen, umreißen oder ist es dir zu persönlich?
Ich habe dazu eine Theorie. Als ich ein Kind war, hatte meine Mutter eben eine schwere Depression. Und mein Vater war sehr ambitioniert, was die Arbeit angeht. Das heißt, er war viel unterwegs. Meine Mutter hatte natürlich auch viel zu tun. Meine Eltern hatten ein Haus gebaut. Alles war wirklich ganz eng, also finanziell auch.
Ja.
Und es war ein massiver Druck eben in der Familie vorhanden. Und meine Theorie ist, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie um mich selbst kümmern.
Mhm.
Und ich habe mich dann massiv zurückgezogen. Das hat unter anderem zu so Seiteneffekten geführt, wie ich bin ein sehr empathischer Mensch, ich kann Leute gut lesen. Und das hatte eben auch damit zu tun. Ich musste lernen, Leute zu lesen. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die hat mir mein ganzes Leben lang geholfen. Die hat mir dann später auch geholfen, eben in der Weiterentwicklung.
Also heißt ja, eine Mutter, die unter Depression leidet, was jetzt auch vor 30, 40 Jahren, du bist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, so, wir sind im gleichen Alter ungefähr, auch noch ganz anders behandelt wurde als hier. So.
Das durfte man gar nicht laut sagen.
Konntest du froh sein, also als bei Männern gab es das gar nicht und bei Frauen war dann ja immer, also war es auch noch nicht so, wie es heute ist, dass man wirklich drauf geguckt hat mit Therapie. Und das heißt natürlich für ein Kind, dass es früher kennen muss, ob die Mama heute überhaupt ansprechbar ist, ob die heute ganz überhaupt mich sehen kann oder ob heute ich komplett durchfall.
Ganz Richtig. Genau.
Jetzt geht es natürlich weiter, jetzt geht man dann in die Schule und versucht vielleicht dort irgendwie diese Aufmerksamkeit zu bekommen und kriegt sie dann aber meistens nicht im Positiven.
Also ich war halt von Anfang an Außenseiter und ich hatte auch damals das Gefühl, je mehr ich mich anstrenge, umso mehr Außenseiter bin ich auch.
Die anderen Schüler riechen sowas auch, wenn du als introvertiertes Kind schon in die Klasse kommst und keiner der wilden Lauten bist, das registrieren die. Und wenn du dann versuchst, anders zu sein, als du eigentlich bist, das riechen die 15 Kilometer gegen den Wind und finden es nur lächerlich.
Dich auch raus. Ja, und das ist dann so eine Eigendynamik und die hat sich eigentlich so fast durch die ganze Schule so durchgezogen, kann man sagen.
Okay.
Also waren die anderen nicht so freundlich zu dir in der Schule?
Ist mir nicht so vorgekommen.
Wahrscheinlich ist deine Wahrnehmung da auch nicht so falsch.
Das ist ja ich auch denke, was, was man dann heute auch wieder, wenn ich überlege, wie man bei uns in der Grundschule, es gab ja den Begriff Mobbing damals nicht. Es damals gab Hänseln oder so, aber ey, die sind ja alle
Mobbing
drauf. So, die,
hat,
die haben die Kids ja zu Tode geärgert. So.
Ja.
Also hast du da eigentlich nicht so gute Erfahrungen gehabt an dieses zwischenmenschliche Outgoing mit vielen Leuten?
Überhaupt nicht. Also ich habe mich dann irgendwann natürlich auch mit dieser Außenseiterrolle assoziiert. Und wie es dann halt so ist im jugendlichen Alter, ich bin dann auch ziemlich rebellisch geworden. Das heißt also, ich habe wirklich dann auch mich so stark mit dieser Außenseiterrolle identifiziert, dass mir vieles einfach komplett egal war.
Ja, man stumpft ab.
Genau. Das trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass es einfacher wird in der Gesellschaft.
Mhm.
Und habe natürlich immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Also...
Ich sag das ja oft, also ne, es ist fürchterlich, wenn Kinder das erleben und trotzdem ziehen viele Kids auch Kraft draus, also auf irgendeine Art und zwar indem sie sich ein Talent oder eine Fähigkeit, ein Skillset irgendwie aufbauen, also wie viele großartige Musiker aus so einer Situation gekommen sind oder eben jemand entdeckt, ein technisches Verständnis zu haben.
Mhm. Genau, so war es bei mir auch. Mhm. Also ich habe einen technisch sehr versierten Vater, der immer schon eine große Neugier an Technik gehabt hat. Das habe ich sozusagen mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ich habe schon mit 9 Jahren angefangen, mich mit Computern zu beschäftigen.
Was waren das? Warte mal, ganz kurz.
Das
waren
schon 80er Jahre?
Was war Amiga?
Amiga, genau. Auch C64 noch. So C64. Die ganz alten Dinger,
da gab's,
genau.
Da gab es Spiele, Leute. Das kann ich euch mal
heute,
sagen, ja?
Die kennt heute keiner mehr.
Aber dann musst du dir sehr schnell rauf und runter drücken. Will ich jetzt
und
nur mal kurz
sagen.
Und du musst
es auch festdrücken.
Und fest musst du dir drücken. Solche Spiele werden heute gar nicht mehr produziert, glaube ich.
Naja, aber es waren gute Zeiten. Und ich bin da richtig eingetaucht und es hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, auch heute, wenn ich so drauf blicke, war das auch ein Verdrängungsmechanismus. Ich bin in eine eigene Welt reingegangen.
Voll.
Und da hat alles funktioniert. Da konnte ich was kontrollieren.
Mhm.
Da konnte ich mir alles so machen, wie ich will. Und es hat mir auch Spaß gemacht.
Hattest du das Gefühl, dass das Sinn ergibt? Im Gegensatz zu vielleicht diesem Zwischenmenschlichen, wo ihr dann oft gar... Wieso seid ihr scheiße zu mir? Ich will ja eigentlich...
Mit euch.
Ich will
in
ja
der
eigentlich
Gruppe
nett.
Dann, ja,
also
ich, ja.
Wir können doch
ich
alle
bin
nett
auch ein
sein.
Cooler Dude, ja.
Also ich muss sagen, zu der Zeit war ich, glaube ich, von der Persönlichkeit her noch nicht so gestrickt, dass ich mir sehr viel Gedanken über Sinn gemacht habe. Das kam bei mir wirklich erst später. Ich würde auch sagen, ich war relativ lange eher so eine unreife Persönlichkeit.
Das bedingt aber natürlich auch dieser fehlende soziale Kontakt mit anderen wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Wenn du in deiner eigenen Bubble bleibst, dann ja.
Genau, ich hatte auch wenig Vorbilder. Und man muss auch sagen, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, um mich herum ist auch viel Scheiße passiert.
Also, hast du ein Beispiel?
Zum Beispiel in dem Kaff, wo ich aufgewachsen bin, da sind so viele Leute an Heroin gestorben, überproportional.
Oh.
Aus, also wirklich, mit Drogen war es dort auch extrem, wirklich sehr, sehr krass. Wir haben auch familiär da eine Geschichte oder mehrere Geschichten, die da eine Rolle spielen. Meine Droge war damals auch Alkohol. Also ich habe mich komplett mit Alkohol, als ich eigentlich ein Jugendlicher war, immer wieder am Wochenende betäubt, kann man eigentlich sagen. Ja.
Aber dann alleine am Computer oder wie war dein Setting?
meistens mit Leuten schon. Mhm. Also ich habe mir ja dann auch so eine Nerd-Bubble eben geschaffen und war dann auch mit Nerds unterwegs und da ging das dann schon.
Was trinken die denn in der Nerd-Bubble am liebsten?
Also am Anfang habe ich tatsächlich noch die harten Sachen getrunken und dann irgendwann, ich komme ja aus Bayern.
Bier. Jetzt hast du gerade was gesagt, was die allermeisten Leute gar nicht wissen können, aber Augsburg hat eine Herointradition.
Das wusste ich auch nicht.
Zeit. Das weiß keiner, außer du kommst aus Augsburg. Ich habe nämlich tatsächlich Verbindungen nach Augsburg und weiß es. Und das geht eigentlich zurück auf so ein paar Leute, die das mal angefangen haben. Und das ist nämlich das, was ich auch oft sage. So, in jedes Dorf der Welt könntest du jemanden bringen, der alleine so eine ganze Generation versenken kann. Ja. So mit, wenn er nur, das, weil ein Jugendlicher, ob der jetzt einen Joint raucht oder ob der eine Line zieht, die machen, was du ihnen hinlegst.
Ja.
Und tatsächlich hat Augsburg etwas ganz, ganz Tolles gemacht. Die haben eine Menge Geld investiert in Jugendarbeit. Mhm. Die haben eines der tollsten Jugendhäuser Deutschlands gebaut. Da sitzt auch Ricky Berger, ein unfassbar toller Sozialpädagoge, BMX-Weltmeister, glaube ich, und so. Krasser Typ, liebe Grüße. Und die haben gezeigt, dass du so ein Problem in den Griff kriegen kannst. Mhm. Weil es hat überhaupt gar nicht gepasst zu Augsburg eigentlich. Da ist genügend Kohle da und, und dass da Leute sterben.
Krass, das wusste ich wirklich nicht.
Haben das über ein paar Generationen, die haben das dann so über 10 Jahre haben die das in den Griff gekriegt. Kleiner Ausflug nach Bayern.
Das können wir natürlich jetzt gerade bei dem Thema nochmal vorneweg sagen. Ist eigentlich sowieso klar bei uns. Aber wir geben keine Tipps, wie man ganz schlau irgendwelche Dinger drehen kann, sondern du erzählst heute einfach über dein Leben und was du uns davon teilen möchtest.
Ihr werdet natürlich schon erfahren, dass das hier, als ich gesetzt habe und ich mein Laptop raus habe, habe ich so ein Side-Eye rüber gemacht, weil ich wusste, der wird mich jetzt judgen. Und dann hat er danach auch gesagt, also nicht sicher.
Mit dem Ding kommst du nicht weit. Ja,
also, wir zeigen jetzt nicht, welche Marke das ist. Aber das ist natürlich, wenn man mit jemandem dann zu tun hat, dessen Fachgebiet es ist, da schämt man sich dann gleich für seinen Schrumpf.
Also ich wäre safe, wurde mir gesagt. Und da habe ich mich natürlich direkt sicher und gut gefühlt.
Ah. Ja, ist schon wichtig sowas, finde ich. Und
guckt mal,
man ändert sich. Also es ändert auch die Wahrnehmung von jemand anderem, wenn man weiß, der könnte sowas tun.
Ja, voll.
Das ist ein guter Punkt.
Voll. Also ich will auch damit übrigens nicht die Mobber in Schutz nehmen oder entschuldigen oder Mobbing rechtfertigen oder so, sondern das kann für Leute in so einer Situation ein Ausweg sein. Weil manchmal könnt ihr die Meinung der anderen nicht ändern. Was ihr aber tun könnt, ihr könnt schon mal vorbauen für später. Und wenn ihr es schafft, ein Talent zu finden bei euch, irgendein Skill zu entwickeln, dann wird euer Leben in der Zukunft so viel besser werden. Yes. Der Mann hier verdient auch noch nicht schlecht, aber dazu kommen wir gleich. Und so geht es eben vielen, die aus solchen Situationen rauskommen. Und du hast nämlich noch was ganz, ganz anderes Tolles gemacht. Du hast gesagt, okay, über dieses, was als Hobby, als Interesse, als Talent vielleicht auch begonnen hat, hast du eine Clique gefunden.
Ja.
Eine Nerdbubble. Genau. Das klingt süß. Ja. Ich mag
Habt
Nerd.
Ihr Dungeons & Dragons gespielt?
Nee, ich war eher so auf der Sci-Fi-Schiene unterwegs und weniger Fantasy, das war nicht so meins, aber es gab viele, die das auch gespielt haben.
Ja, okay, natürlich. Cool. Und jetzt sind wir natürlich in der Zeit, ich habe dich vorher schon gefragt, ob du Karl Koch kanntest, der ist noch ein bisschen früher, aber wir sind ja in der Zeit, in der dann Hacken und Internet entsteht und Telefonleitungen und es gab neue Möglichkeiten. Mhm. Jetzt seid ihr ja eigentlich mit einer der ersten Generationen, die da so richtig, kannst du uns da ein bisschen abholen? Was habt ihr gemacht?
Erstmal muss man einfach sagen, Hacker sind in erster Linie einfach technikbegeisterte Menschen. Mhm. Das heißt also, die wollen verstehen, wie was funktioniert. Mhm. Und wir haben uns damals halt einfach alles angeschaut und haben überlegt, wie laufen diese Dinge, wie funktionieren sie, und dann haben wir sie zerlegt. Also es geht einfach darum zu verstehen, okay, jemand hat da was geschaffen, jetzt zerlege ich das mal, damit ich danach weiß, wie das erschaffen wurde. Das ist so das Hacker-Mindset.
Also ganz praktisch eigentlich. Du nimmst dann beispielsweise einen Computer wirklich mit jedem Schräubchen und so auseinander, um zu verstehen, wie ist das Ding konzipiert.
Das habe ich damals gemacht, weil da konnte ich viel lernen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir waren ja in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab, kein Google, kein gar nichts.
Das ist so krass, wie sich das überschnitten hat.
Ja, ich konnte ja nicht einfach irgendwas eintippen, so sag mir mal, wie das und das ist, sondern du musstest manchmal sogar noch Bücher lesen.
Oder ist ja völlig verrückt.
Ja, es ist verrückt irgendwie. Und
hast du das?
Was habe ich?
Dass wenn du jetzt, dass du, weiß ich nicht, dass du eine Mikrowelle anschaust und sagst, oh, da möchte ich jetzt aber wissen, was da drin ist. Also nicht als Essen, sondern wie die funktioniert.
Nee, also nicht universell auf alle Gegenstände bezogen. Aber natürlich zum Beispiel habe ich auch so meine Fachrichtung wie Autos. Ne? Da interessiert es mich auch. Also ich fand es früher super spannend zu lernen, wie funktioniert ein Motor mit den Zylindern und wo ist der Unterschied bei einem Einspritzer und pipapo. Also das, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen, ich sehe dein Lachen.
Sie hat Spritzen gesagt. Sorry, da muss einer...
Ich dachte, wir müssen aufpassen.
Gut, dass du es gehört hast. Da bist du hier richtig. Der Roman fehlt nämlich.
Ja.
Also, du hast dich also interessiert, wie das Einspritzen funktioniert. Okay, gut.
Ja, aber jetzt nicht bei jedem Artikel. Also ich hätte jetzt noch nie die Ambition, meinen PC auseinanderzubauen als junger Mensch oder mein Telefon oder so. Hätte ich auch viel zu viel Angst gehabt, dass ich nicht mehr zusammengebaut kriege.
Ich finde es faszinierend, wenn jemand so ist, weil ich mir original denke, ist mir komplett egal, wie du funktionierst, Hauptsache du funktionierst. Ich habe das gar nicht. Null. Ich habe es null und null und null.
Aber war das schon immer so? Weil ich dachte, das ist erst durch den Allüren-Pollux gekommen. Nee. So nach dem Motto, bereitet es mir vor, es muss nur laufen.
Nee, ich will wissen, wie Marc Aurel an die Macht gekommen ist. Aber ich möchte nicht wissen. Ich wollte nie wissen, wie Technik funktioniert. Mhm.
Ja, aber ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen zu einschränkend irgendwie. Ich glaube, das ist natürlich, sowas gibt es in jedem Bereich.
Ja.
Irgendwie entscheidest du dich für irgendwas, was dir Spaß macht. Bei dir waren es jetzt vielleicht die Autos, bei dir ist es Marc Aurel.
Geschichte, ja.
Genau. Und bei mir war es halt irgendwie Technik, weil ich damit am Anfang in Berührung kam. Aber dieses Mindset eben, das ist mein Ding und ich will das unbedingt lernen. Es gibt so Leute einfach und die können auch nicht aufhören. Die wollen immer mehr und mehr und mehr. Und genauso bin ich auch.
Da muss man jetzt mal kurz nochmal reinhängen, weil ich habe ein paar Interviews von dir gesehen, bei denen du einen Satz gesagt hast, den du jetzt noch gar nicht gesagt hast. Und zwar sagst du gerne, wenn mich was nicht interessiert, kann ich es nicht machen.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du aber gerade gesagt, wenn mich was interessiert, dann sitze ich da auch, so lange, bis ich es halt verstanden habe. Hat der Herr jemals eine Diagnose hinsichtlich Neurodiversität bekommen?
Ich habe keine offizielle Diagnose, aber tatsächlich gerade vor wenigen Wochen habe ich mich das erste Mal sozusagen dafür erwärmen können, mal dem nachzugehen, weil ich die Vermutung immer schon hatte. Und nach dem Erstgespräch, ohne jetzt, wie gesagt, eine abgeschlossene Diagnose zu haben, deuten die Zeichen doch ganz stark darauf hin, dass es sich um sowas wie ADHS bei mir handelt.
Mhm.
Und H ist ja nicht immer nur beim Körper, sondern H kann halt auch hier oben sein.
Ja.
Und bei mir ist es definitiv hier oben im Kopf.
Und es passt halt sehr gut zu diesem, hey, der Junge ist in der Schule, ist er jetzt nicht so anwesend, aber wenn ich ihn hier hinsetze, dann ist er irgendwie 8 Stunden später, sitzt er immer noch da.
Ja.
So ist es.
Ja, passt ja eigentlich perfekt. Jetzt nochmal zurück. Also dann triffst du dich, jetzt geht's langsam los, man baut die Sachen auseinander, man kriegt ein technisches Verständnis, man bildet sich sozusagen. Oder was ist denn überhaupt Hacken?
Genau, also ich bin, vielleicht ganz kurz, ich habe so einen Umweg gemacht übers Cracking zum Hacking.
Und was ist denn Cracking?
Genau, das erkläre ich ganz kurz. Cracking ist die Manipulation von Software. Also wir wissen ja heute, Computer, alle haben Software und diese Software, die ist vorgesehen, um was zu tun. Und Cracking verändert die Funktion von der Software, damit
also
sie tut, was... Ja, genau, wie ein Cheat, sehr gut.
Also tatsächlich wahrscheinlich das mit den Pagern nur, dass wir nicht so viel reden wollen, aber das wäre dann ein Cracking
das,
gewesen.
Ja, das ist im Endeffekt so ähnlich, genau. Die haben das verändert. Und da habe ich mit angefangen, und zwar habe ich mit Spielen angefangen. Ich habe Spiele so manipuliert, dass man sie vervielfältigen konnte, damit man kein Geld dafür zahlen muss.
Für welche Konsole oder Computer?
Hauptsächlich für Computer eigentlich, aber auch teilweise für Konsolen. Und es ging einfach darum, Spiele jedermann zur Verfügung zu stellen.
Also quasi diesen Brennschutz zu entfernen und dann eine Raubkopie, würde man sagen.
Eine Raubkopie zu erstellen.
Ja.
Und da war dann auch der erste Berührungspunkt eigentlich mit der Kriminalität in dem Fall, weil da geht es dann plötzlich um sehr, sehr viel Geld.
Ja, das ist nicht erlaubt. Und jetzt hast du was gesagt, was ich auf der einen Seite sehr schätze, was ja auch so ein bisschen die Grundidee des Internets war, so hey, Information für alle, nicht nur in den Elfenbeinturm. Und du hast jetzt gerade gesagt, Spiele für alle. Meine Frage, wie gehst du damit um, dass jemand sagt, hey, aber das muss ja entwickelt werden. Entwicklung kostet Geld. Entwicklung kostet Zeit. Marketing kostet Geld. Marketing kostet Zeit. War das für dich damals ein Thema und wie gehst du heute damit um?
Das war damals kein großes Thema. Wie ich erwähnt habe, war ich, als ich Jugendlicher war, nicht so besonders reif einfach und habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Das war einfach...
Was? Du warst nicht
du
reif?
Jugendlicher? Schande über dich, Nina und ich, wir waren da sehr reif.
Wir waren so erwachsen.
Wir waren richtig reif.
Keine Scheiße gebaut.
Habe ich immer so reingelangt. Entschuldigung.
Vorbilder für alle.
Ja, ja, voll.
Ja, ich sehe schon.
Cracking.
Ja, und ich habe das halt irgendwie dann einfach gemacht und mir ist dann natürlich erst später klar geworden, was da dahinter steckt eigentlich auch. Also natürlich sind da viele moralische Implikationen dabei.
Mhm.
Also wenn die Firma keinen Umsatz macht, geht sie pleite. Wenn sie pleite geht, werden die Mitarbeiter entlassen. Es werden keine Steuern gezahlt. Also
Es werden keine neuen Spiele gemacht.
Es werden keine neuen Spiele gemacht. Es hat Implikationen.
Hat man daran gedacht früher?
Nee.
Ich wollte gerade sagen.
Also meine Rechtfertigung damals in dem Bereich war immer, die Firmen gehen wegen uns nicht kaputt, weil wir den Leuten, die sich die Software sowieso nicht leisten konnten oder die Spiele, die sie sich nicht leisten konnten, die wären nie Kunden geworden. Also ich habe damals Software gecrackt, die hat 120.000 Euro das Stück gekostet.
Ah.
Und ich kann mir keine Software für 120.000 Euro leisten und ein normaler Mensch eben auch nicht. Das ist Firmensoftware und Firmen müssen legal handeln, das heißt, die kaufen sich Software auch. wir haben das dann halt sozusagen für Leute zur Verfügung gestellt, die eben nicht das Geld haben. Und dadurch war es moralisch dann schon wieder,
Verstehe.
Hatte sowas Robin Hood-mäßiges.
Ja, fühlt sich wie ein Held?
Absolut nein.
Ich verstehe aber den Gedanken dahinter. Mhm. Ne? So, und was du gerade gesagt hast, ist ja auch was Schönes. Ich meine, wenn wir das weiterspinnen, es gibt so viele Bereiche, in denen, also bei Spielen, es geht ja jetzt um Unterhaltung, und, aber wenn du es im medizinischen Bereich schaust, wenn du es bei Patenten anguckst, die dafür sorgen, dass manche Dinge unbezahlbar sind, die aber Menschen helfen würden.
Vielleicht sogar Leben retten.
Leben retten würden. Ne, dann, ja,
ja.
Wenn man das irgendwie holt und zur Verfügung stellt, ist das natürlich eine krasse Nummer.
Ja, also ein ganz großer Teil vom Hacking ist ja auch zum Beispiel Hacktivismus.
Mhm. Hacktivismus? Das heißt,
ja, Hacktivism. Also im Endeffekt ist es halt eine Mischung aus sich politisch engagieren durch die Umsetzung von Cybermaßnahmen im Internet irgendwie. Mhm. Und damit kann man viel verändern einfach. Also ich als Einzelperson kann heute, wenn ich es lang genug vorbereite, Einfluss auf Politik nehmen. Und zwar auf die Politik von einem Land. Vielleicht nicht komplett, aber ich kann Teile beeinflussen. Und wenn kleine Teile in Summe beeinflusst werden von verschiedenen Parteien, dann gibt es eine große Bewegung.
Und eine Wirkung, klar. Die
genau.
Aber wir erleben ja eigentlich gerade davon auch einen recht negativen Aspekt. Wenn sowas nämlich gesteuert wird von autoritären Regimen, die eben damit Zwietracht sehen wollen, Demokratie unterwandern wollen und massiv Einfluss auf die Politik der letzten 12 Jahre, würde ich sagen, nehmen?
Ich würde sagen, seit 5 Jahren sind wir in meinen Augen in einem Cyberkrieg.
In einem Krieg.
Der ist zwar nicht ausgesprochen und deklariert als Krieg, öffentlich von Ländern, aber de facto findet er statt.
Wie geht's jemandem wie dir, wenn er dann sieht, worüber politische Diskussionen gerade geführt werden und worüber eben nicht?
Also ich muss sagen, das hat auch was mit meiner Weiterentwicklung zu tun. Ich kann Politik heutzutage kaum noch ernst nehmen. Mhm. Also ich sehe einfach, dass unser politisches System irgendwie ein bisschen gelähmt ist. Mhm. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich mich letzten Endes dann entschieden habe, selbstständig zu werden, weil ich das Gefühl hatte, dort kann ich noch was bewegen. Mhm. Ich kann Leute einstellen, ich kann Leuten einen Job geben, ich kann deren Leben verändern, ich kann was besser machen, ich kann was aufbauen. Und das ist ja eigentlich die Funktion von Politik, eine Gesellschaft stützen und aufbauen. Mhm. Aber wir haben momentan ein kleines Problem hier.
Ich kann mir die Frustration, also bei uns gibt es so ein paar Themen, der Roman ist jetzt gerade nicht da, wie gesagt, aber wir haben zum Beispiel so ein, wenn wir die Diskussion über die Cannabis-Legalisierung, das macht uns halt einfach fertig, weil wir halt die Zahlen, Daten, Fakten haben, dass es uns einfach wehtut, wenn wir sehen, wie diese Substanz halt seit 70 Jahren, die Leute, die konsumieren, halt wie Kriminelle behandelt werden.
Ja.
Und diese Frustration ist manchmal so kaum aushaltbar, dass ich eben dieses Thema meiden muss, weil ich sonst meinen Kopf gegen die Wand hauen will. Aber jetzt ist ja bei dir, kleiner Side-Fact, als ich gekommen bin, ich hatte keins meiner Passwörter. Ich kam in den Chat-Presenter, ich kam bei Discord nicht rein, bei Twitch bin ich immer noch nicht drin. Auch hier jetzt, ich hab's nicht verstanden. Und der Mann saß so da und dann gab's so einen Moment, wo er so, das ist nicht mein Problem.
Ja.
Und dann hat er so rausgezoomt, so ein Nirvana-Blick. Aber das musste ich ja, also erstens Unwissenheit hinsichtlich Computern. Zweitens, wenn man das dann global, beziehungsweise sieht, dass die Politik ja so agiert, ist es nicht unfassbar frustrierend, wie dumm wir alle sind?
Ja, also
berechtigt.
Da sagst du was, es gelingt mir nicht immer so ruhig zu sein, sondern es gibt auch Momente, wo ich auch schier am Verzweifeln bin, wo ich mir denke, mach doch die Augen auf und schau, was da passiert mit der Technik. Wir haben ja auch ein ganz großes Thema momentan, KI zum Beispiel.
Ja, so spannend.
Ja, also mir graut es ein bisschen davor und ich versuche mit allen Leuten darüber zu sprechen und da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ist auch ein gutes Mittel, um eben ein bisschen was zu verändern. Aber man muss es im Kleinen tun und man muss vor allem weggehen vom ich will das Große ändern, weil das gelingt dann nicht. Und dann verzweifelt man.
Ja, ist schnell frustrierend, ne?
Ja.
Wir haben das Glück, dass wir hier mit viel, viel klügeren Menschen sitzen dürfen, als wir es sind. Und leider, desto klüger die Menschen, desto, ja, ein bisschen fast schon negativer die Zukunftsaussichten in dieser Hinsicht so. Mhm. Jetzt bist du jemand, der, wie gesagt, halt, ich habe teilweise 8 Stunden Handyzeit und ich weiß nichts über dieses Telefon. Nichts. So. Also das musste ich doch warten, das ist doch...
Ich kann mich nicht in solche Personen hineinversetzen, also das fällt mir wirklich mega schwer, aber ich kann es akzeptieren. Also ich habe mir da auch so was angeeignet, einfach, ich lasse es dann einfach. Ich lasse es so sein, wie es ist und blende das aus.
Aber wie würdest du jemanden, der so ein Verweigerer, gleichzeitig aber Nutzer ist wie ich, was wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung, den ich unternehmen könnte. Mhm. Als absoluter Noob.
Ja, ich glaube, Technikverweigerer oder so sind meist da. Das hat was mit Ängsten zu tun. Die ja. Leute haben 1000% Angst. Ja.
Gläsern zu sein.
Ja, gläsern zu sein und so weiter. Und da würde ich erstmal versuchen, so ein bisschen die Angst zu nehmen und das positive Potenzial von Technologie auch aufzuzeigen. Und es hat verdammt viel positives Potenzial. Nur die Leute verstehen es nicht. Und weil sie es nicht verstehen, haben sie Angst. Und man muss diese Angst wegnehmen. Und ich bin zum Beispiel, was Technologie angeht, vollkommen angstfrei. Man muss Respekt haben.
Das glaube ich dir.
Aber man muss auch angstfrei damit umgehen. Und wenn man sich zum Beispiel gerade alte Leute anschaut, die irgendwie mit der Technologie noch gar nichts am Hut haben, die zittern manchmal.
Ja,
richtig,
die haben Angst, das Internet zu löschen.
Genau, richtig. Wie oft habe ich den Satz schon gehört?
Ja. Ich habe das Internet gelöscht.
Ja,
das könnte von mir sein. Ja, genau. Okay, also die Angst ein bisschen nehmen. Die Angst nimmt man tatsächlich dass man der Sache näher kommt, dass man es ein bisschen kennenlernt. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage so zum Hacking. Also, da geht's ja schon bei mir los.
Wo fange ich an?
Ich weiß gar nicht, was man hackt. Was will ich denn hacken als Jugendlicher? Also,
kannst du dir alles aussuchen. Du kannst zum Beispiel eine Schule hacken. Du kannst
ein
Wasserkraftwerk vom Netz nehmen.
Du könntest auch die digitalisierten Akten einer Behörde hacken.
Das wäre wahrscheinlich noch eine der leichteren Aufgaben insgesamt. Ja. Unser Staat hat ziemlich viel aufzuholen. Wir haben die Digitalisierung in Deutschland ja leider ein bisschen verschlafen. Mhm. Und nee, du kannst, da würde ich eine Gegenfrage stellen. Was willst du denn hacken? Was brauchst du denn?
Alles.
Ja.
Ja, okay. Und also das mit dem Wasserkraftwerk ist ja natürlich schon, das ist ja bedrohlich. Das macht dir schon ein bisschen Angst.
Ja, aber das ist die Realität. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe eine Software geschrieben für meine Firma, wo wir regelmäßig ganz Deutschland damit scannen. Mhm. Und ungefähr bei 20% der Dinge, die wir scannen, haben wir kritische Schwachstellen bei 20%. Das heißt, die könnte man sofort übernehmen, wenn man sie angreifen würde. Jetzt stellt euch vor, was passiert, wenn man 20% der kritischen Infrastruktur in Deutschland irgendwie mal abklemmt.
Absoluter Totalausfall.
Dann habt ihr ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem. Ja.
Hinterlässt man, also jetzt als erwachsener Hacker bestimmt, ist man sehr viel vorsichtiger. Aber als Jugendlicher, ich weiß das aus meiner eigenen kriminellen Vergangenheit so, da macht man manchmal auch noch ein bisschen dümmere Sachen oder so. Was ich mir jetzt frage, hast du mal eine Signatur hinterlassen, dass du da warst?
Ja, also das ist ja.
Ja,
also natürlich.
Benny war hier. Ja,
also zu Tags kann ich sowieso viel sagen. Ich war früher auch mal, ich sag jetzt mal, Amateursprayer und wurde auch verknackt.
Ja, ich auch. Oh, gut.
Genau, also halt zum Glück noch zu dem Zeitpunkt, wo ich unter 16 war. Okay. Also das lief noch ganz gut für mich. Und wir haben Züge besprüht.
Deutsche Bahnschulden.
Ja, es war ziemlich teuer insgesamt. Das war sehr teuer.
Hast du noch so einen groben Berichtwert, wie teuer, in welchem Bereich ging das?
Ich glaube, der Quadratmeter kostet Taui so irgendwie.
Naja, wir hatten zum Glück hauptsächlich Güterwaggons besprüht. Oh. Die sind ein bisschen günstiger und waren in einem Industriegebiet unterwegs, aber es war schon fünfstellig.
Ja, safe.
Und es hat mich nicht ruiniert und auch meine Familie nicht ruiniert, aber es hat ganz schön für Trubel gesorgt. Und deswegen weiß ich, was ein Tag ist.
Ja.
Und damit ist die Frage auch beantwortet. Ein gewisses Geltungsbedürfnis hat ja jeder irgendwo. Man will ja auch anerkannt werden.
Was war dein Rifle-Name, dein erster?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Für mich war das damals ein totaler Schock. Ich habe wirklich alles vernichtet danach.
Okay.
Alles weggeschmissen, mein Techbook, alles verbrannt.
Boah, schade.
Weil es wirklich für krasse Verwirbelungen auch in der Familie gesorgt hat. Mhm. Und dann habe ich das auch nie wieder gemacht. Aber beim Hacking war es eben genauso. Ich wollte ja, dass die Leute auch wissen, wo ich bin. Und es gibt, dazu werde ich nichts sagen, aber es gibt 2, 3 Nicknames im Internet, die aus der Szene sehr bekannt sind und von denen keiner weiß, dass ich das bin. Ja. Ich habe verschiedene alter Egos gehabt, die ich dann irgendwann aufgegeben habe.
Ja, aber also hat man das dann schon auch gemacht. So, und damit legst du ja die Spur, die eigentlich zu deinem Downfall führen kann.
Das ist natürlich total bescheuert. Und so werden Leute letzten Endes dann auch geschnappt.
So werden sie
immer, egal in welchem Bereich.
So ein Easter Egg reinbauen, weißt du, so irgendeiner. Ja. So, okay, ja krass, aber dass man das dann auch wirklich macht, weißt du, natürlich. Natürlich. Mhm. Du hast ja was geschafft. Und jetzt, als du gesagt hast, dass du Graffiti davor gemacht hast, ist mir einiges klar geworden. Denn Leute, die Graffiti machen, haben alle ein bisschen so ein Gen. Das Gen sagt, es interessiert mich gar nicht mehr, was die breite Masse denkt, sondern mich interessiert jetzt dieser elitäre Kreis. Mhm. Wie die über mich denken, ist mir wichtig. Was alle anderen denken, ist mir scheißegal. Und jetzt bist du ja in diesem Kreis von Leuten, die Dinge wissen, die wir alle nicht wissen. Mhm. Fängt man nicht automatisch an, jeden anderen als minderwertig oder unwissend einzuordnen, weil...
Ja.
Also es passiert natürlich schon was mit einem, wenn man feststellt, dass egal mit wem du sprichst, und ich meine damit jetzt wirklich, pick dir 100 Leute raus und dann hast du vielleicht 5, mit denen du dich darüber unterhalten kannst und die verstehen ansatzweise, was du eigentlich machst. Mhm. Und also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was Besseres bin, aber ich war ein bisschen verzweifelt, weil ich mir dachte, schnallt ihr eigentlich gar nicht, was um euch herum so passiert? Mhm. Und ich bin eher resigniert, würde ich sagen. Also okay. Ich bin sehr pessimistisch dadurch geworden, habe mir gedacht, das Leben läuft an euch vorbei jetzt. Nicht, dass Computer alles ist, aber ihr seht, wie sich die Welt entwickelt. Es wird immer omnipräsenter.
Immer digital.
In jedem Lebensbereich. Und ihr lebt in einer Welt, wo er eigentlich einen Teil dieser Welt gar nicht mehr versteht.
Das war interessant, ja. Eben in dem Moment, als deine Passwörter noch nicht am Start waren, Max, zu sehen, wie er sich eben zurücklehnt und so, das Problem bleibt bei dir. Also ich fand es interessant, denn ich habe in mir persönlich oft diesen Aktionismus, euch helft er jetzt mit, aber interessant, wie weit du schon resigniert hast, ja. Nach dem Motto, ich kann sowieso nicht alle bekehren oder allen die Augen öffnen, deswegen bleibe ich einfach bei mir. Das habe ich eben beobachtet, fand ich sehr interessant.
Jetzt hast du aber diese Einstellung, das ist ja relativ früh. Ich meine, du bist noch in deinen Teens sozusagen und bist da schon an dem Punkt angekommen. Wie quält man sich denn jetzt da doch bitte durch die Schule oder durchs Studium?
Ja.
Weil das muss dir ja klar sein, dass das eigentlich, also basically, hallo, ihr verschwendet gerade meine Zeit.
Ist so.
Ja, also quälen war hier genau das richtige Stichwort. Ich habe mich durchgequält. Bin vor Langeweile in der Schule quasi gestorben. Beim Studium war es das Gleiche und ich habe auch keinen Sinn darin gesehen. Und der einzige Grund, warum ich es gemacht habe, nochmal zurück, ich komme aus Bayern, da herrscht eine sehr konservative Grundstimmung. Das heißt, Bildung ist mega wichtig und wenn du nicht gebildet bist auf dem Papier, bist du gar nichts.
Ja, bist nichts wert, bist ein Versager.
Richtig, dann bist du ein Versager. Und das ist natürlich, das hat mir zwar niemand so gesagt, aber das wird dir so ein bisschen eingeimpft.
Immer durch die Blume tagtäglich, dieses Narrativ spürt man einfach.
Genau,
ne?
Genau. Und das macht was mit dir. Und ich hatte immer diesen Zwiespalt zwischen, okay, ich muss es doch noch irgendwie schaffen. Und ich habe viele Anläufe probiert. Ich habe nur Fachabitur gemacht, das ist mega schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hole ich irgendwann mein Abitur noch nach, habe das probiert, habe es abgebrochen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, dann habe ich ein Studium angefangen und noch ein Studium angefangen und alles abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht der Typ, der sich da hinsetzt und sich da durchquält, weil es ist sinnlos, was ich da mache. Es ist einfach sinnlos.
Fühlen wir, ne?
Und ich denke mir auch wieder gerade, stell mal vor, ich arbeite ja mit Eltern und ich spüre oft diese Verzweiflung der Eltern. Und wenn die doch nur wüssten, wenn die verstehen könnten, so, ey, weißt du was? Mann, Benjamin, du brauchst es nicht. Was willst du? Was kannst du? Was brauchst du? Weißt du? Brauchen wir schnelleres Internet, ne? So zum Beispiel, oder so. Was brauchst du so, ne? Wie können wir dich supporten, so? Ja. Ich nehme dich mal mit, also in Gedanken, weil eine meiner Arbeiten ist ja, Mentoren zu finden für junge Leute. Und manchmal habe ich so jemanden, der mir gegenüber sitzt. Ey, meine Eltern verstehen das nicht. Die verstehen das nicht. Aber glaub mir, ich bin sehr gut in Sachen, die nicht verstehen. Mhm. Und dann wäre manchmal eine Talentförderung an der richtigen Stelle. Ich sage jetzt nicht, dass die alle nicht irgendeinen Schulabschluss brauchen, aber diese Verschwendung von Zeit und auch diese Frustration, die ja damit einhergeht, dass du halt scheiterst, dass du schlecht bist in der Schule zum Beispiel.
Erstmal diese negativen Erlebnisse und dann auch immer die Extrameile drehen, dieses ich fange wieder eine Ausbildung an, eigentlich nur für meine Eltern oder für die, wer auch immer um mich rum ist und immer wieder dieses Misserfolgserlebnis zu haben, dass ich es nicht bringe, obwohl ich ja eigentlich eine Stärke habe. Ja, also einfach Stärken früh zu fördern, erspart auch sehr viel neue Traumata, denke ich.
Aber wer weiß, vielleicht bringe ich dich mal zusammen mit einem. Roman fragt aus Berlin, werden die Technikverweigerer in der Zukunft abgehängt sein, was berufliche Perspektiven angeht?
Gute Frage.
Ich denke, bis es soweit ist, wird es tatsächlich noch ein bisschen dauern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir jetzt einen kleinen Aufschub bekommen durch KI. Mhm. Jeder von uns wird irgendwann lernen, wie man KI verwendet. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal sowas verwendet wie ChatGPT? Mhm.
Ja, natürlich. Na. Ich habe nämlich auch für meine Fetischfilme natürlich ein Programm, womit ich schneide, cutte. Mhm. Und auch da werden gerade ganz viele KI-Tools impliziert, die man dann benutzen kann und so. Das ist sehr spannend.
Ja, und das ist natürlich schon wieder komplexer. Also da musst du dich reinarbeiten. Aber KI wird mittlerweile so einfach gemacht für alle Leute, dass es fast jeder schnell lernen kann.
Ja.
Das heißt, die Technikverweigerer werden noch weniger von Technik verstehen und werden noch mehr mit KI machen. Und dadurch wird es auch für die weiter Jobs geben. Mhm. Aber irgendwann wird das sehr, sehr schwer werden für Menschen, die sich Technik komplett verweigern, weil sie es dann irgendwann gar nicht mehr schnallen.
Den Anschluss verpassen quasi, ne?
Ja.
Was war so das Krasseste, was du gehackt hast? Mhm. Das würde mich mal interessieren. Darfst du das sagen?
Ja, klar. Also mittlerweile darf ich sagen, das war zu dem damaligen Zeitpunkt ziemlich krass. Und ihr wart vielleicht sogar alle davon betroffen.
Oh.
Ihr benutzt sicher alle WhatsApp.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ja. Und es gab damals einen Zeitpunkt, da hat WhatsApp noch unverschlüsselt kommuniziert. Das bedeutet, wenn du ihm eine Nachricht geschickt hast, dann ist die einfach lesbar durchs Internet gewandert. Und wenn ich in der Mitte gewesen wäre, hätte ich sie lesen können. Mhm. Und dann gab es den Zeitpunkt, das war ungefähr vor, ich würde sagen, 10 bis 12 Jahren circa, wo WhatsApp umgestellt hat auf verschlüsselte Nachrichten. Mhm. Das heißt, was du dann geschickt hast, konnte in der Mitte niemand lesen und bei dir ist es sicher angekommen. Und ich habe damals eine Schwachstelle in dem kryptografischen Verschlüsselungsverfahren gefunden, was es quasi erlaubt hat, diese Verschlüsselung wieder aufzubrechen. Mhm. Und warum will man sowas haben? Mir persönlich hat das nichts gebracht, aber ich hatte Arbeit eben, wo sowas was gebracht hat. Das heißt, man hätte sämtliche WhatsApp-Kommunikation auf der Welt wieder entschlüsseln können. Und zwar nachträglich. Und zwar für alle Menschen.
Boah, was ein Riesending.
Ja, und jetzt müsst ihr euch überlegen, wie Leute kommunizieren, wenn sie denken, ihre Kommunikation ist sicher.
Natürlich.
Haben wir bei EncroChat gesehen vor 2 Jahren.
Mhm. Und was sie kommunizieren, wenn sie denken, ihre Kommunikation ist nicht sicher. Und das war eine Zeit, das war eigentlich mein krassester Hack, würde ich sagen, weil der hat wohl die meisten Menschen einfach beeinflusst.
Also ihr seht, das ist keine kleine Nummer, die hier sitzt. Nee. So, das ist jemand, der wirklich, wirklich weiß, wovon er redet. Mhm. Was könnte er studiert haben?
Ja, Informatik.
So, hat er es zu Ende gemacht?
Safe nicht.
So, kannst
total
du noch, es gab diesen Moment.
Ich bin auch so ein Mensch, deswegen sage ich safe nicht. Das hat jetzt nichts Wertendes.
Also, es gibt an einer schönen Stelle hast du gesagt, es gab den Moment, an dem ich wusste, dass ich mehr davon verstehe als mein Prof.
Oh ja.
Und dann war das damit auch
Motivation
hinfällig.
Motivation gekillt, ja.
Jetzt bist du nach Hause. So, Studium nicht. Also du weißt, okay, das, was jetzt von mir erwartet wurde, also von der Family und von der Gesellschaft, habe ich jetzt erstmal nicht. Aber innerlich weißt du es schon so, ich werde trotzdem nicht verhungern mit dem, was ich kann. Jetzt hast du mal versucht, dann dich legal zu bewerben. Und das ist jetzt dieser Fall. Kommen wir mal dazu. Erzähl es mal.
Also vielleicht vorab noch dazu. Ich habe schon sehr, sehr oft davor versucht, mich zu bewerben. Aber keiner hatte Interesse an mir, weil ich eben keine formale Bildung hatte.
Ja, nicht die nötigen Abschlüsse, Diplome.
Toujours abgelehnt worden. Und dann hatte ich mir halt irgendwann gedacht, okay, es gibt da diese Firma, die ist sehr bekannt. Das war ein internationaler Konzern, der die bis damals sicherste Software hergestellt hat, um andere Software zu schützen.
Mhm.
Und ich dachte mir, Moment mal, die habe ich doch schon komplett durchgeknackt. Ich kann alles von denen zerlegen bis ins Kleinste. Das ist doch wertvoll für die. Warum sollten die mir keinen Job anbieten? Das war smart. Natürlich auch sehr naiv.
Ich finde es smart.
Ja, aber heute wäre das Direktticket in den Knast. Also das Gleiche, was ich damals gemacht habe, wäre heute der direkte Weg ins Gefängnis von den Gesetzen her.
Ja, natürlich.
Damals war es noch eine Grauzone.
Ja. Ich fühle das so sehr, wie viele meiner Ideen, so wenn ich die zu Hause sage, die Kerze, ja, das ist halt illegal. Ich so,
verdammt, schon wieder.
Bitte? Naja, krass. Eigentlich ist es aber ja schon der, den man einstellen will.
Ja, das war dann auch so. Also ich habe sehr oft Glück im Leben gehabt mit vielen Dingen, die mir so passiert sind. Und das war wieder so ein Moment, ein wegweisender Moment für mich. Die Bewerbung hatte eine HR-Verantwortliche gelesen und die hatte eben so eine Bewerbung noch nie bekommen. Mhm. Und die war so geflasht von der Bewerbung, dass sie sich dachte, das gibt's doch nicht.
Kannst du uns noch mal kurz, wir haben eben Späße gemacht über deine Bewerbung. Kannst du uns deine Bewerbung noch mal so ein bisschen beschreiben, wie die wirklich aussah? Weil das würde mich jetzt auch interessieren.
Ja, also ich habe halt reingeschrieben, so, ihr habt ja hier diese und jene Software und wie ihr wisst, funktioniert die ja so und so. Und
hast du es im Anschreiben schon?
Ja, ich habe das gleich im Anschreiben.
Direkt
und
in die Fresse.
Ja, genau. Und ich habe die komplett zerlegt und ihr könnt doch einfach mir mal die Chance geben und ich erkläre euch mal, wie man das sicherer macht. Es war auch ein bisschen arrogant natürlich, muss man mit dazu sagen.
Mhm. Aber das darf es dann auch sein oder muss es sogar sein, um irgendwie zu überzeugen, denke ich.
Es war halt frech. Einfach. Es war frech und
manchmal.
Ja, und die fanden es gut. Und die HR-Frau hat es dann quasi weitergeleitet an das Ingenieursteam. Und da gab es eben diesen Director, der das dann zusammen mit einem Abteilungsleiter angeschaut hat. Und dann bin ich eingeladen worden. Und das war sozusagen mein Ticket von dem Schattendasein ins normale Leben, mehr oder weniger.
Weil das Schattendasein haben wir ein bisschen geskippt. So, ich finde es auch immer so schwierig, mit den Leuten darüber zu reden, über diese Sachen. So. Aber ich meine, aus der Gruppe, was hindert dich daran, wirklich hart kriminell zu werden?
Mhm.
Wo ist der Schritt? Weil wenn du es könntest, wenn du sagst, ey, okay, also Kreditkartendaten zu zocken oder das oder so, ist alles, wäre einfach easy. Warum, weißt du, was ich meine? So, warum überhaupt, warum hast du überhaupt einen Job gesucht? Warum hast du nicht einen, warum bist du kein Krimineller?
Es gibt eine Sache, die ich über mich gelernt habe und auch über andere, und das ist ganz einfach. Ich werde ja von außen oft so dargestellt, dass ich ein extremes Talent bin. Und ich habe ein großes Talent. Aber, und das muss jeder, der bei Verstand ist, wissen, es gibt immer jemanden, der ist besser als du. Mhm. Und dann ist deine Fähigkeit gar nicht mehr so wichtig. Und dieser jemand kann auch auf der anderen Seite sitzen. Und es ist also gar nicht so die Frage, ob du damit durchkommst, sondern es ist vollkommen klar, dass du damit eine Zeit lang durchkommst, aber nicht bis zum Ende deiner Tage. Mhm. Und ich wollte was machen, was Bestand hat. Und ich wollte mich auch nicht die ganze Zeit fürchten müssen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich verlasse diesen Weg, und natürlich war das auch der einfachere Weg, da wieder rauszugehen, auch wenn man damit mehr Geld verdienen hätte können. Ja.
Ich fand interessant, dass du hast, als du mit deiner Frau zusammen, also jetzigen Frau, gratuliere, zusammengezogen bist, hast du ihr gesagt, und das ist was ich normal eigentlich nur von sehr kriminellen Leuten kenne, was sie tun muss im Fall einer Hausdurchsuchung. Stimmt es?
Ja, das stimmt so. Meine Frau hatte damals studiert, und zwar Literaturwissenschaften, und die hatte gerade so eine Arbeit geschrieben. Und in der Zeit haben wir sehr viele Busts gehabt, von Polizeiaktionen vom FBI, vom BKA. Die waren überall auf der Welt koordiniert, und die Einschläge kamen näher. Also wir haben Gruppen gehabt, die wurden gruppenweise ausgenommen, und wir waren teilweise schon auf Servern, wo dann der Server, weil eine andere Gruppe auch da drauf war, konfisziert wurde. Dann waren schon unsere Daten mit drauf. Mhm. Und es wurde klar, es passiert jetzt irgendwas, und es ist im Wechsel. Und ich habe zu ihr halt gesagt, hör zu, wenn was passiert, mach dir eine Kopie von dem Ding, weil sonst wirst du deine Abschlussarbeit nicht schreiben, wenn die kommen. Und
weil die den Computer mitnehmen.
Ja.
Die nehmen alles mit. Die nehmen alles, was elektronisch ist, mit, und fragen dann erst später, und dann ist es halt schon zu spät. Und ich habe mir damals nicht vorstellen wollen, was passiert, wenn ihre Arbeit einkassiert wäre, weil dann wäre ich nämlich gestorben.
Daran hast du mehr gedacht als an deinen eigenen Arsch.
Ich hatte Angst vor der Reaktion.
Ja, und vor allem, stell dir vor, du bist die Frau so. Okay, nett von dir, dass du mir das sagst.
Aber sehr unwahrscheinlich.
Auch geil wäre, wenn die Polizei nicht kommen würde. Können wir da was dran machen? Können wir das irgendwie verhindern? Können wir vielleicht aufhören, Dinge zu tun, die Polizei holen?
Wusste sie schon, wie tief du da drin bist? Also war ihr das bewusst, oder war das für sie erstmal so ein, was erzählt ihr mir jetzt von der Polizei? Ist doch alles ruhig.
Also sie wusste schon, dass ich in Aktivitäten verwickelt war, die jetzt, nennen wir es mal, nicht ganz koscher waren. Und sie war auch sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt und hat das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Ich meine, wir waren sehr jung auch, und das war nicht so das Thema einfach. Es ist ihr dann aber, glaube ich, im Laufe der Zeit immer bewusster geworden.
Es ist eine so diffuse Krimi. Ist ja auch eine ganz bizarre Form, wenn du dich, wie gesagt, wenn du technisch nichts weißt, dann weißt du nicht, was er macht. So, weißt du?
Es ist ein Doppelleben auch. Es ist einfach ein Doppelleben.
Genau, und du erklärst dir bestimmt nicht und so, und dann fragt man auch nicht groß. Jetzt lebt ihr zusammen, jetzt hast du diesen Schritt gemacht in die Legalität sozusagen, also wirklich auch zu sagen, hey, ich gehe mit den Skills raus, ihr könnt die sehen, sind die was wert in der legalen Welt, so, ne?
Dazu hätte ich noch eine Frage.
Bitte.
Kann es sein, dass es da auch darum ging, offizielle Anerkennung zu bekommen? Weil theoretisch in meinem Kopf hättest du ja einfach mit deiner Unterwelt-Hacking-Variante so einen fetten Coup machen können, dass du ausgesorgt hast und dir denkst, so, jetzt chill ich meine Eier, also jetzt mache ich einfach, worauf ich Bock habe. Aber du wolltest ja weitermachen. Also A, hat diese Beschäftigung dir ja offenbar sehr gefallen, oder es ist nicht nur ein Job, absolut, sondern auch irgendwie dein Interesse, dein Hobby. Und B, könnte ich mir vorstellen, dass es auch aufgrund deiner Vergangenheit mit reinspielt, dass du einfach echte Anerkennung haben oder mal genießen möchtest und dass mal wirklich jemand stolz auf dich ist, weil du ein wertvoller Teil eines Unternehmens bist in dem Fall.
Ja, da hast du absolut und vollkommen recht. Das ist genauso gewesen. Ich habe als Jugendlicher nie das Gefühl gehabt, dass was ich mache irgendwie gut ist. Also ich bin nie großartig gelobt worden für das, was ich einfach tue. Und es ist kein schönes Gefühl, wenn man keine Rückmeldung kriegt, dass man gut so ist, wie man ist.
Ja.
Mir war aber schon klar, dass ich da irgendwie ein außergewöhnliches Skillset einfach habe. Und ich habe auch gar nicht so richtig verstanden, warum kriegt man dafür eigentlich gar keine
Anerkennung
oder Lob, ja? Richtig. Und das war dann schon auch so ein Zug, aus dem Schattendasein rauszugehen und halt wohin zu gehen, wo man in Anführungszeichen dann was Gutes tut. Wobei, was genau gut ist und was nicht, das ist dann oft auch Auslegungssache.
Aber zumindest, wo verstanden wird, was du tust und wo es gewertschätzt werden kann und wo du auch halt drüber reden kannst.
Ja,
so absolut. Über die anderen Sachen konntest du nicht reden. Du hattest ja nur diese sehr spitze Szene. Mhm. Jetzt kommen wir aber gleich schon zum nächsten Thema. So, da, du weißt, wo jetzt wird's heikel.
Jetzt wird's heikel. Jetzt hast du mich auch gewundert.
Ja, jetzt ist es natürlich, wenn ich dich schon mal da hab, du, Digga. Also, das Ding ist, du warst jetzt natürlich bei der ersten Firma, in diesem Bereich, wenn man gut ist, spricht sich das, glaube ich, rum. Mhm. Weiß ich nicht, ob da die Sicherheit gewährleistet ist oder ob andere auch schon mitschauen, was du so machst. Und dann hat sich jemand bei dir gemeldet. Genau. Nicht mal ein Headhunter, sondern in dem Fall tatsächlich einer der Chefs der Firma.
So ist es, genau. Also hatte tatsächlich auch mit meinem Job nichts zu tun, mhm. sondern ich bin tatsächlich angeworben worden aus der Cracking-Szene. Mhm. Ich hatte einen Ruf in der Cracking-Szene und andere Cracker, die auch dort gearbeitet haben, die haben gesagt, okay, sprich doch mal diesen Typ da an, der ist schon seit Jahren in der Szene, der kann was. Mhm. Und so ist es dann passiert. Ich bin dann eben von dem Geschäftsführer von einer Firma angesprochen worden und der hat da gefragt, ja, willst du bei uns arbeiten? Und jetzt sage ich was dich vielleicht schockiert. Mhm. Der hat sich wirklich richtig und gut verhalten mir gegenüber und hat gesagt, bevor du bei uns anfängst, möchte ich dir mal sagen, was im Internet über uns geschrieben wird und wie es aussieht. Und dann hat er mir eben Nachrichten zur Firma erklärt.
Welches Jahr war das?
Es müsste so vor 10, 12 Jahren gewesen. Ich kann es, ich bin da so, mit sowas bin ich tatsächlich schlecht.
Ich frage nur, ob es nach dem Big Brother Award war.
weiß ich nicht genau.
Nein, war aber, 12.
Das könnte, lass mich kurz nachrechnen. Ja, könnte schon so hinkommen. Ja.
Okay. Also ich kann euch gleich kurz abholen. Die Firma heißt Finn Fischer. Die kennt ihr alle nicht, außer ihr seid aus der Szene, weil das haben diese ganzen Firmen an sich, dass man sie nicht kennt. Die größten oder die Firmen, die tatsächlich das Weltgeschehen mit beeinflussen, viele von diesen Firmen kennen wir nicht. Diese Firma gehört zur Gamma Group. War davor Gamma Group, wurde später Finn Fischer.
Genau.
Gamma Group klingt ja schon überhaupt nicht wie ein sinisterer Verein von wirklich, von Superschurken. Also ey, was machst du, Schatz? Ich gehe zum Treffen der Gamma Group.
Okay, viel Spaß,
auf dem Schreckensberg da hinten so, da darf auch keiner andere. Ich mach Spaß natürlich ein bisschen. Diese Firma hat später einen Auftrag bekommen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, tatsächlich vom BKA.
Vom BKA und von vielen anderen.
Etwas zu schaffen, was später unter dem Begriff Staatstrojaner in den Medien. Ja,
so ist es. Also man muss sich das erstmal vor Augen halten. Der Grund, warum sowas von Firmen angefragt wurde, ist, weil diese Fähigkeiten beim Staat nicht vorherrschen. Mhm. Die haben keine Experten. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Die haben keine Experten, die sowas schaffen können. Und deswegen haben sie mit Firmen eben zusammengearbeitet. Mhm. Genau. Und da war dann eine Ausprägung, da gab es auch verschiedene Varianten davon. Eine Ausprägung war dann eben, was der Staat auch aufgrund von der gesetzlichen Lage eben angefordert hat. Weil die gesetzliche Lage in Deutschland ist eine andere als zum Beispiel in Spanien. Mhm. Und auch diese Überwachungssoftware muss anders aussehen. Mhm. Genau. Und daran habe ich mitgearbeitet.
Also so einfach wie möglich, was
das
ist
kann ich dir
hinter dem Staatstrojaner?
In 2, 3 Sätzen erklären.
Ja, mach mal.
Ich schicke euch eine SMS und danach gehört mir dein Telefon. Alles. Deine Bilder, deine Nachrichten, dein Telegram, dein WhatsApp, deine Videos, alles was da drauf.
Mit wem hast du nochmal kommuniziert hier von der Redaktion? Die sollen bloß wegbleiben von mir. So. Ist es anstecken? Kann es von einem Telefon das nächste springen? Also tatsächlich, so wirklich SMS aufmachen, muss nicht mal den Link klicken oder was?
Nein, es gibt sogenannte Zero-Day-Vulnerabilities, die sind Zero-Click.
Okay.
Und Zero-Click bedeutet, du musst nicht mal klicken.
Einfach zugestellt und ich bin am Arsch.
Genau, dann bist du am Arsch.
Deswegen habe ich so eine Angst vor dieser ganzen Technik.
Ja gut, aber bei mir wieder, was willst du sehen so? Penisbilder von mir? Frag mich, ich schicke dir welche. So, weißt du, da gibt's genügend. Nee, aber tatsächlich.
Das ist sehr gut, weil du sorgst für Transparenz.
Ich sorge für Transparenz. Hast du nichts direkt, zu befürchten.
Sollte man.
Direkt, ich war auf YouTube, ich habe direkt alles erzählt so.
Ja.
Jetzt spielen wir mal das durch, weil du sitzt mir hier. Du hast zwar gesagt, du hast dich vor 3 Jahren ungefähr nochmal verändert so. Mhm. Glaube ich dir auch. Trotzdem schätze ich dich eigentlich als eher jemanden ein, der schon auch nach einem gewissen moralischen Kodex arbeitet, weil sonst hättest du nie den legalen Job gesucht. Sonst hättest du einfach Leute betrogen,
so hart
wie es
geht. Sonst wäre das auch mit deiner Frau wurscht gewesen, ob der Laptop weg ist und so.
Ja. Also, erklär mir, wenn jetzt ich schreien würde und ich weiß, zum Beispiel Chaos Computer Club beziehungsweise überhaupt die deutsche Hacker-Szene hat eher diesen, wenn man so will, linkspolitischen Ansatz, dass der Staat da eigentlich eher rausgehört und dass es schwierig ist, dem Staat Instrumente an die Hand zu geben, die dabei helfen, die Bevölkerung zu überwachen.
Ja.
Erklär mir, warum das vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist oder wie du es für dich selber siehst.
Es ist super einfach. Wir haben also jetzt sozusagen diese, ich nenne es jetzt mal Strömung, das ist jetzt nicht nur Chaos Computer Club, das ist eine weltweite Strömung, die so vorherrscht. Wir haben diese Strömung, die eben sagt, Überwachung ist grundsätzlich einfach mal böse und Überwachungstrojaner sowieso. Und was passiert jetzt stattdessen? Der Staat muss ja praktisch arbeiten. Das heißt, wenn du dem Staat ein Instrument wegnimmst, zum Beispiel um gegen Großkriminalität vorzugehen, dann braucht der Staat ein anderes Instrument. Und was ich zum Beispiel dann schlimm finde, ist, dass dann Überlegungen starten, und da muss ich jetzt ganz kurz technisch werden, die Basis im Internet von Schutz basiert auf Kryptographie. Mhm. Das ist Verschlüsselung. Mhm. Wenn wir keine Verschlüsselung mehr haben, haben wir keine Privatsphäre mehr. So, jetzt werden wir also alle Trojaner irgendwann vielleicht verbieten. Was macht der Staat? Vielleicht. Er bringt ein Gesetz auf den Weg, um Verschlüsselung zu schwächen. Mhm. Und dann ist aber nicht nur einer betroffen, sondern dann sind wir alle betroffen, weil überall die gleiche Verschlüsselung verwendet wird. Wenn wir von einem Trojaner sprechen, dann ist es eine gezielte Maßnahme auf eine Person, auf eine Gruppe von Personen, auf eine kleine Gruppe von Personen. Mhm.
Also das ist eigentlich der pragmatische Ansatz zu Sachen. Es muss absolut so oder so gemacht werden. Du sprichst da Backdoors? Dass man sagt,
ja, immer so, im Endeffekt, wenn wir die Kryptographie schwächen, können wir das so ein bisschen als eine Backdoor bezeichnen.
Genau, würde heißen, dass alles, was ihr jetzt habt, nehmen wir zum Beispiel WhatsApp. WhatsApp hätte dann eben doch ein, ich finde den Begriff Backdoor, deswegen konnte ich es mir auch merken, ja, obwohl ja, ich überhaupt keinen Plan habe. Also eine Backdoor, die, wenn man die öffnet, kommt man doch dran. Genau. Und der Gedanke wäre aber doch für mich dann zu sagen, okay, das wäre doch eigentlich vernünftig über einen Gerichtsbeschluss nur für den Staat. Dass man sagt, hey, wenn ich das haben will, muss ich genau wie bei der Telefonüberwachung, bei einer Hausdurchsuchung eben einen rechtlichen Weg gehen und sagen, hey, ich brauche das und dann kriege ich das.
Aber die Backdoor, von der du jetzt gerade sprichst, die muss ja schon vor dem Beschluss existieren.
True.
Die ist schon überall drin.
Die ist auf meinem Telefon. Die ist
aber und wenn ich als Hacker rauskriege, dass jemand vom Staat eine Backdoor eingebaut hat, dann kann ich die nach Gutdünken verwenden. Mhm. Und zwar nicht nur für die Person, für die sich der Staat vielleicht einen Beschluss holt, sondern ich kann sie komplett verwenden für alle. Dann habe ich die Macht und kann alles tun, was ich will. Das darf man auf keinen Fall zulassen eben.
Und beim Trojaner, nochmal, dass wir es verstanden haben, der Trojaner ist so, dass er auf eine Person gezielt geht, aber nicht das System im System eingebaut.
Genau, das Problem in der öffentlichen Diskussion hier ist tatsächlich, dass ja kolportiert wird, dass diese Maßnahme auf alle angewendet werden könnte. Mhm. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, würde man in dem großen Stil mit einem Bundestrojaner Menschen überwachen wollen, das würde die Software gar nicht schaffen. Die ist nicht dafür ausgelegt. Die ist ausgelegt, um wenige hundert Menschen zu überwachen.
Die Daten,
um die Daten zu sammeln und
die Menge wäre auch einfach viel zu groß wahrscheinlich, wenn man das jetzt bundesweit machen würde. Ne? Also so viele Daten auf einmal.
Die Daten sind vielleicht noch gar nicht so sehr das Problem. Wir können heute sehr viele Daten verarbeiten. Aber was man wissen muss, ist, diese Schwachstellen, die verwendet werden für Trojaner, die sind sehr wertvoll. Ich gebe euch da mal kurz eine Hausnummer, damit ihr versteht, über was für Summen wir reden. Um dein Gerät hier zu hacken, ich sage jetzt nicht, was es für eins ist.
Weil du mir zugehört hast.
Richtig. 10 Millionen.
Was?
Ja, okay. Etwas schicke auf deine Telefonnummer und übernehme damit dein Gerät, wenn es ein neuestes Gerät ist von der Generation, dann kostet es auf dem Schwarzmarkt 10 Millionen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man sowas nicht leichtfertig als Organisation wie ein Staat verbrennt, weil man hat nicht mal hier 10 Millionen und da 10 Millionen und da 10 Millionen, das geht gar nicht.
Und was ich mir jetzt noch frage, würde nicht dadurch dieses Gerät oder die Hersteller dieses Gerätes oder wer auch immer darauf kommen, dass es diese Lücke überhaupt gibt und
die schließen? Genau, richtig. Die Lücke wird geschlossen und an dem Tag, wo die Lücke geschlossen wird, sind die 10 Millionen Zero wert.
Da, ist das alles krass, Mann. Ich flipp aus jetzt. Jetzt ist ja das Ding auch noch so ein bisschen dieses Einzelargumente, die jetzt meine Mom zum Beispiel bringen würde, wäre ja immer, ja, aber ich mache ja gar nichts. Also ist mir doch egal. Ne? Ich stelle ja nichts an. Und das ist so das Argument, mit dem, glaube ich, die meisten Menschen durchgehen, wenn es darum geht, ob der Staat irgendwas an die Hand bekommen soll oder ob sowas erlaubt sein sollte. Jetzt gibt's aber gerade in dem Fall bei der Firma, mit der du zu tun hattest, was dich jetzt nicht individuell, ich will dich jetzt gar nicht individuell da irgendwie schuldigen, weil da kannst du nichts dafür, wo der Herr Münch oder wer auch immer hin verkauft später. Mhm. Aber diese Software wird nachweislich in der Türkei eingesetzt.
Das stimmt, ja.
In der Türkei sind in den letzten, ich glaube, 5 Jahren, 6 Jahren, knapp 50.000 Menschen verhaftet worden, die alle oder ein Großteil davon davor überwacht wurden und dieses Material, das gesammelt wird, ja auch gegen diese Leute verwendet wird. Wie geht's dir, wenn du dann sowas hörst?
Mhm. Also erstmal ist es natürlich krass. Politisch habe ich da, ohne jetzt da großartig drauf einzugehen, politisch habe ich da eine ganz klare Meinung. Ich bin nicht mit dem einverstanden, was dort passiert ist. Also das möchte ich so an der Stelle ganz klar sagen. Auf der anderen Seite muss man wirklich auch ein bisschen genauer hinschauen, was da eigentlich passiert ist. Ein Jahr vorher wäre die gleiche Transaktion, diesen Trojaner in die Türkei zu schicken, vollkommen legal gewesen, weil ab dem Zeitpunkt ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, und zwar das Wasina-Abkommen. Mhm. Und Wasina-Abkommen bedeutet, dass man eben, also was wir da damals hergestellt haben, ist als Waffe deklariert.
Genau. Mhm.
Das heißt, das ist wie eine Panzerfaust.
Eine Cyberwaffe.
Das ist wie eine Panzerfaust oder ein Gewehr. Und wenn man sowas ins Ausland exportiert, muss es genehmigt werden, und zwar vom deutschen Staat. Das war damals noch gar nicht nötig. Zu dem Zeitpunkt war es für jeden noch vollkommen okay, diese Sachen in die Türkei zu schicken, und dann hat sich das Gesetz geändert und dann ist es plötzlich moralisch verwerflich.
Nein,
das
nein,
passt nicht.
Du bringst zwei Sachen durcheinander. Ich muss jetzt muss ich hier sehr konfrontativ werden, weil das ist vollkommen egal. Mir geht's gar nicht drum, ob das legal, illegal, tatsächlich sage ich dir scheißegal. Ja. Es geht drum, es wird nicht durch das neue Gesetz moralisch verwerflich. Die Frage ist davor schon, wenn ich etwas schaffe, so, ne, nehmen wir Oppenheimer, so, ich, weißt du?
Ja, ne.
Also, I become destroyer of worlds, so. Wo ist die moralische Verantwortung für das, was ihr da baut? Weil, weißt du? So, ist mir egal, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, der Fall, die haben eh so genügend Anwälte, so, und da wird irgendwas raus. Ich habe 13 Jahre bekommen für Drogenhandel. So schnell.
Ja.
Ich war davor 2 Jahre in U-Haft.
Ja.
So, man hat alles gepfändet. Ich hatte 2 Jahre keinen Besuch. Es war gar kein Problem. Diese Leute, die werden keinen Tag werden in
Haft
sitzen.
Ich gehe auch nicht davon aus.
So, ja. Darum geht's mir gar nicht. Es geht mir darum, wie denkst du bei der Entwicklung von sowas, bei der Mitarbeit sowas, bei den Konzeptionierung von solchen Cyberwaffen? Wie denkt man dran? Was für eine Verantwortung
trägt man? Es gibt natürlich 2 Ebenen. Wenn das Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt, was man da herstellt, weil es ist eine Software wie ein Produkt, wenn es ausschließlich für schlechte Sachen verwendet worden wäre, dann hätte ich ein moralisches Problem damit. Und zwar ein sehr, sehr großes. Worüber wir jetzt hier natürlich nicht sprechen, und das verstehe ich auch, weil das Interessantere ist, über die kontroversen Dinge zu sprechen. Wir sprechen nicht darüber, was so eine Software Gutes eben bewirkt.
Lass uns darüber sprechen.
Gerne.
Was hat sie Gutes
getan?
Genau,
ich kann da nicht super konkret werden, aber ich gebe euch mal einen kleinen Einblick. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Zeit, als wir viele Terroranschläge mit den Taliban hatten, auch in Europa. Das war noch vor der IS-Zeit und so weiter. Und es gab Länder in Europa, die eben viele Terroranschläge verhindert haben. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, es waren ganz viele Anschläge in Spanien auf Züge.
Madrid?
Ja, genau. Und wenn ihr glaubt, dass das die einzigen Angriffe waren, die geplant worden sind, dann täuscht ihr euch massiv. Da war viel mehr am Start. Und der Grund, warum viel mehr nicht passiert ist, ist ein Überwachungstrojaner gewesen. Und das hat zwar mit mir persönlich nichts zu tun, weil das ist der spanische Staat. Aber das muss man auch wissen. So. Und das macht das, was auf der anderen Seite in der Türkei passiert ist, natürlich nicht besser. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch da muss ich sagen, muss ich pragmatisch bleiben, auch wenn es jetzt irgendwie blöd klingt. Wir wollen die Türkei in Europa haben. Und jetzt sagen wir auf der anderen Seite, die Türkei ist aber böse, weil die sperrt 50.000 Menschen ein. Also wir wollen sozusagen die Türkei, die 50.000 Menschen ein... Also
ich will es gar nicht so an der Türkei festmachen. Ja. Die Türkei ist jetzt nur das, was jetzt gerade bei
richtig, das
Fischer,
ist nur ein Beispiel,
Fisch rausgekommen ist. Aber es gibt ja Regime, die noch viel klarer gegen alles stehen, woran wir denken.
Absolut.
Die diese Tools ja auch einsetzen. Und in einem der Fernsehbeiträge zum Beispiel ging es um Pegasus, mit dem du nichts zu tun hattest, aber trotzdem auch... Es gibt Leute, die viel verabscheuungswürdiger in der Hinsicht sind und Aktienkonzerne sind, Börsenkonzerne sind und so viel Kohle verdienen an jedem Kriegsherd auf dieser Welt. Das ist ja gar nicht das, was du gemacht hast. Aber es geht mir um, muss ich alles bauen, was ich bauen kann? Weil du hast gesagt, Cyberwaffe, weißt du? Das ist so die klassische Frage. Muss alles gemacht werden, was technisch möglich ist?
Ja.
Ich glaube, das hat auch was mit dieser großen Neugier eines Technik-Nerds zu tun, im positivsten Sinne. Also in dir ist ja so eine Grundneugier, ne? Und deswegen will man vielleicht wirklich auch bis ins letzte Detail alles machen, rausfinden, hinkriegen. Da ist ja auch eine riesige Macht hinter. Also ich kann das Gefühl schon nachempfinden, was das auslöst, wenn man so eine Macht in seinen Händen hat. Das ist ja was... Bemerkenswertes.
Ja, nur weil ich ein Schisser bin, so, ich hätte KI, ich würde KI abschalten, wenn ich es könnte, so, weißt du, so vom Ding her, weil ich halt einfach, weil mir Dinge halt schnell Angst machen, so, aber dieses Jahr jetzt gerade war krass, also es ist für mich halt so, ich find's beeindruckend.
Da habe ich wirklich ein Wissenschaftler-Mindset. Mhm. Die Medizin, die wir zum Beispiel heute haben, die basiert auf ganz vielen Errungenschaften, die extrem fragwürdig in der Anfangsphase war und dann hat sich die Medizin weiterentwickelt. Jetzt können wir natürlich sagen, hätte alles niemals passieren dürfen, aber dann wären wir halt jetzt noch medizinisch zum Beispiel im Mittelalter. Und nochmal, auch das entschuldigt nichts, was natürlich da damals passiert ist, aber es ist ein notwendiger Schritt in die Zukunft. Und ich zum Beispiel glaube fest daran, dass wir halt als Menschheit nur weiter vorankommen können und überleben können, wenn wir uns permanent weiterentwickeln. Mhm. Das ist notwendig. Wir haben viele Challenges. Ich sage jetzt nur mal Klimawandel etc., die wir irgendwie reißen müssen in Zukunft. Und dafür brauchen wir Fortschritt. Das heißt, Leute müssen denken
und Dinge ausprobieren.
Bist du überhaupt fein mit dem Begriff Cyberwaffe?
Es ist eine Cyberwaffe, ja.
Weil da habe ich jetzt gerade schon nochmal dieses, also da ist für mich so ein bisschen die Grenze. Weil wenn ich jetzt sage, muss ich jetzt die nächste Rakete, die irgendwie, wenn sie explodiert, einfach nur alles Leben tötet, muss ich so ein Ding unbedingt bauen, nur weil ich es kann? Ist aber ein Unterschied, ob ich sage, ich baue etwas, das eigentlich, weil die Rakete ist nur, um Leute wegzufetzen. So, weißt du, so, da sehe ich so ein bisschen diesen Unterschied. Und da versuche ich irgendwie, dir näher zu kommen.
Du willst mir einen Ausweg geben.
Ich will mir, weil ich dich mag. So, ich würde, wenn jetzt hier jemand sitzt, der sagt, ja, ich baue Raketen, weil ich halt, ich finde halt, die sollten gebaut werden, sonst baut es jemand anders, dann würde ich sagen, ja, dann müsst das genau das gleiche Argument bringen mit Drogendealer. Ja, wenn ich sie nicht verkaufe, verkauft es ein anderer. Trotzdem ist scheiße, was du machst. Aber das ist ja bei dir nicht so. Das, was du machst, ist ja nicht prinzipiell scheiße, sondern das ist ja was Wichtiges, was ihr da gemacht habt.
Das sehe ich auch so.
Aber deswegen frage ich mich, ob das dieser Begriff der Waffe nicht...
Naja, es ist eine Waffe. Also wenn du zum Beispiel jetzt, stell dir vor, die GSG 9 stürmt ein Haus, um irgendeinen Clan auszuheben, wie auch immer. Dann braucht sie dafür Waffen. Und die greift an. Es ist einfach eine Waffe und es ist ein offensiver Akt. Und obwohl der in Ordnung ist, ist er trotzdem offensiv. Und genau das Gleiche passiert auf der anderen Seite auch. Es ändert nichts an dem Titel Waffe oder jetzt halt hier Cyberwaffe. Es ist eine Waffe und du hast von Macht gesprochen. Es ist auch eine Macht. Da braucht man aber auch nichts kleinreden. Also mir ist das durchaus bewusst, dass das auch eine Waffe sein kann. Es hängt aber davon ab, wer diese Waffe in den Pfoten hat.
Ich danke dir vielmals für das jetzt gerade. Also das ist für mich natürlich, das ist ja, ich komme ja aus dem Kriminellen so. Ne? Für mich war es ja früher immer so, ey, die sollen gar nichts haben. So, weißt du? Ich meine, die sollten mich nicht abhören dürfen. Ich wäre der Erste, der geklagt hätte, so bla bla bla. Dann wäre ich auch super sauer gewesen jetzt wegen EncroChat. So, hätte ich meinem Anwalt gesagt, ja, wie kann denn das jetzt sein? Wieso sitze ich denn da? Ich habe doch nur alle Bilder geschickt und mich mit den 30 Kilo hier fotografiert. So, yay.
Mit den ganzen Waffen und dem Gold.
Und Waffen und Ding und habe geschrieben, so, ey, die ist die Waffe schon da. Also, ne, deswegen komme ich natürlich da so. Aber du hast ja recht. Ich meine, was mir noch ein bisschen Angst macht, Menschen wie du mit dieser Fähigkeit, diesem Verständnis, jetzt dann noch der Expertise, all den Jahren Erfahrung. Und ich sage, wir sprechen von der Entwicklung von Waffen. Dann sollte es eine Regulierung geben, dann geht es in Richtung Gewaltmonopol, dann heißt es, dass das hier nur ein einziger darf, und zwar der Staat eigentlich. Jetzt haben wir aber dieses Problem, dass der Staat selbst die, die er richtig gut bezahlt, im Vergleich zur freien Wirtschaft nicht gut bezahlt.
Ja.
Und wir haben, ich habe es mir extra aufgeschrieben, es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren eine Stelle, irgendwie, die heißt der Name schon, das ist schon, kennt ihr euch? CITES, die zentrale Stelle, schon der Lachter, für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass selbst die beste Gehaltsvorstellung, die haben, nicht vergleichbar ist mit dem, was jemand von dem Unternehmen bekommt.
Fun Fact zum CITES, die würden mich niemals einstellen. Ich wäre
überqualifiziert.
Ich wäre unterqualifiziert.
Ach so, aber nur offiziell. Ja.
Auf dem Studium wieder.
Ja, die würden mir nicht mal eine Sachbearbeiterstelle
geben. Du hast nicht mal ein richtiges Abitur, da kannst du gar nichts mitreißen.
Die würden mich gar nicht einstellen, da würde ich schon, im ersten Schritt würde ich da rausfliegen. Ganz
okay,
genau.
Also, wie können wir, weil die brauchen ja eigentlich gute Leute. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also wie kriegen wir das hin, dass die guten Leute nicht entweder nur zu Unternehmen gehen, die sie bezahlen können, oder noch schlimmer, dorthin gehen, wo es richtig viel Kohle gibt, nämlich in die Kriminalität. Ja. Wie können wir sowas denn überhaupt irgendwie attraktiv gestalten?
Also ich denke, da gibt es mittlerweile positive Nachrichten, zumindest aus meiner Perspektive. Gerade findet in der Szene so ein bisschen eine Rückbesinnung statt auf Werte und was Hacking eigentlich so wichtig macht. Und genauso ist es bei mir auch gewesen. Wer die Nachrichten schaut und wer sieht, wie die geopolitische Lage überall auf der Welt ist, der begreift, dass wir gerade in einem Wandel drin sind. Mhm. Und dieser Wandel beinhaltet eben auch Cyberangriffe und Ähnliches. Und ich bin kein Patriot, aber ich bin für Deutschland und ich bin vor allem für Europa. Mhm. Und mir ist es wichtig, dass Europa stark dasteht, weil das ist unsere Gesellschaft. Mhm. Und wir müssen was dafür tun, dass Europa stark ist. Und das bedeutet auch, dass wir uns schützen können müssen. Mhm. Und deswegen habe ich mich entschieden, aus dem amerikanisch-kanadischen Konzernleben auch rauszugehen, quasi zurückzukommen nach Deutschland. Ich war nie weg, aber halt so metaphorisch. Und hier Dinge zu tun, die in Deutschland einen Sinn machen und die für Europa einen Sinn machen. Und genau das mache ich mit meiner Selbstständigkeit.
Okay, also sind wir darauf angewiesen, dass die Leute von selbst drauf kommen.
Das ist so spannend, weil...
Es ist unfassbar. Da findet was statt, wo wir keine Ahnung haben, was... Ja. Aber wenn die einen Schalter drücken, sind wir morgen ohne warmes Wasser.
So, ich mache mir Gedanken darüber, ob jemand meine Handtasche klaut oder ob ich hier überfallen werde oder in der Ecke angelabert werde. Aber eigentlich wartet die Gefahr...
Und es macht mich so sauer auch, wenn wir gucken, was die entscheidenden Themen bei der Wahl sind. Es ist alles so an den wirklichen Themen vorbei. Weißt du, so, du könntest eigentlich überall oben hinschreiben, Klimawandel. Weil der wird so teuer, dass wir halt ein richtiges Problem kriegen. Nö, stattdessen reden wir über das Bürger... Na gut, ich will gar nicht jetzt hier zu politisch sein. Aber das Ding ist ja so... Jetzt
du spürst
noch,
meine Verzweiflung.
In dem Bereich, zumindest mit Kriminalität kenne ich mich aus und wir schauen auf die falsche schon sehr, sehr lange. Jetzt haben wir manchmal Experten hier, die uns sagen, ach ja, du, multiresistente Keime, ja, die werden uns fertig machen. Oder ein anderer, also der Asteroid, der kommt sicher irgendwann. Ja, ob jetzt. Was kannst du uns noch für eine Hiobsbotschaft geben? Was ist denn für jemanden mit deinem Wissen das, was dir schlaflose Nächte macht?
Was beängstigt dich?
Was mich tatsächlich ein bisschen beängstigt, ist, dass wir nicht genau sagen können, wie sich die ganzen KI-Themen...
Ach nein.
Wie die sich ganzen...
Ja.
Also wir brauchen jetzt nicht Angst haben Geinheit. Vor dieser Superintelligenz, die uns irgendwie auslöschen will. Das glaube ich nicht. Aber selbst Leute wie ich haben mittlerweile Probleme, KI-Systeme zu verstehen, weil wir nicht mehr nur die Ebene haben, Mensch, Kommunikation mit KI-System, sondern wir haben mittlerweile die Ebene KI-System mit KI-System. Ja. Und da kann keiner mehr richtig reinschauen. Und jetzt sind Menschen wie ich eigentlich in der Lage, alles in der Tiefe zu zerlegen und auseinanderzudröseln und zu verstehen. Aber selbst sowas wird langsam schwer. Mhm. Und wenn wir nicht mehr verstehen, wie unsere Technik funktioniert, dann kontrollieren wir unsere Technik nicht mehr. Und wenn wir die Kontrolle nicht mehr haben, dann sind wir ausgeliefert. Davor habe ich ein bisschen Angst und das spornt mich auch weiter an, immer mehr zu lernen und mich mit dem auch auseinanderzusetzen.
Also das ist auch was, woran wir nichts ändern können. So.
Die Bewegung ist losgegangen und die Umwälzung findet statt und sie findet immer schneller statt. Und sie wird sich auch weiter beschleunigen und wir werden sehen, was passiert. Das ist eine Wundertüte.
Ihr seid alle Teil davon mit eurem ständigen Gefrage, ey, Angela Merkel mit Goldketten oder hier, mach mal aus meinem Hund einen Rapper und so. Da, ihr seid schuld.
Die Leute wollen es.
Skynet.
Das ist so spannend.
Oh Gott. Ja,
aber andererseits hält einen das auch jung im Kopf, oder? Also weil du bist jemand, der sich ja permanent weiterbildet in diesem, also bestimmt in vielen Gebieten, aber in diesem ganz besonders. Und das finde ich auch wirklich bemerkenswert. Also einfach, wie up-to-date du auch bleiben musst die ganze Zeit.
Also tatsächlich ist das eigentlich eine Eigenschaft, die jeder Informatiker haben muss. Entweder du lernst jeden Tag oder du bist sofort raus. Mhm. Technik entwickelt sich so schnell, du musst am Ball bleiben.
Macht dir das Druck oder macht dir das ausschließlich Spaß?
Es ist beides. Als ich jünger war, war der Druck nicht vorhanden, weil ich natürlich kognitiv auch, ich sag jetzt mal, on top war.
Man wird langsamer, ne?
Man wird langsamer, ich werde nicht jünger. Und ich merke auch langsam, wie jüngere Menschen, keine Ahnung, so um die 25 oder so, wie die mir einfach einen Ticken voraus sind und schneller sind. Und da baue ich sozusagen schon ab. Mhm. Und das kann ich nicht verhindern.
Was macht jemand wie du zum Abschalten?
Mhm. Puh, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal abgeschalten habe, um ganz ehrlich zu sein. Das ist Jahre her.
Gehst du manchmal zurück zu den Roots? Ich habe gesehen, du bastelst immer noch am Super Nintendo rum. So.
Ja, das habe ich vor 3 Jahren exzessiv gemacht. Okay. Da habe ich das als Ausgleich gebraucht. Mhm. Ich habe dann wieder so meinen Deep Focus gehabt und habe Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Mittlerweile, seitdem ich eine Firma gegründet habe, funktioniert das zeitlich nicht mehr.
Selbstständig.
Genau. Ich muss mich jetzt momentan um andere Dinge kümmern und die konsumieren so viel Zeit, dass
kurzer Werbeblock. Wie heißt deine Firma? Wie kann man die erreichen? Oder ist das für Zivilisten eh unwichtig?
Nee, das ist nicht unwichtig. Also wenn ich sagen darf, dann sage ich es gerne. Also die Firma heißt Smart Cybersecurity GmbH.
Okay.
Was wir machen ist, wir versuchen ein Problem zu lösen, was wir momentan haben, und zwar Menschenmangel. Es gibt einen sogenannten Skill Gap. Mhm. Und der Skill Gap ist, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben. Also kann ich keine Cybersecurity-Lösung anbieten, die eben auf dem Menschen basiert. Und wir haben eben jetzt eine auf KI basierende Cybersecurity-Lösung geschaffen, die autonom den Job von jemandem wie mir machen kann.
Mhm. Oh, du hast dich quasi selbst ersetzt?
Ich würde nicht sagen ersetzt, also der Mensch ist nicht ersetzbar so einfach,
ja.
Aber es geht in die Richtung, ja. Und das ist halt hochskalierbar. Das heißt, ich kann nur an einem Projekt arbeiten, aber unsere Software kann an 1.000, 10.000 oder 100.000 Projekten arbeiten gleichzeitig.
Das ist beeindruckend.
Genau.
Also SCS?
SCS? Ja, genau.
SCS,
ja.
Okay. Könnt ihr nur online finden, der Mann hat kein Instagram. Da habe ich dann auch wieder überlegt, so, soll ich jetzt meins auch abschalten? Wieso hat der keins? Aber der hat das nur keinen Bock drauf, weil er hat nämlich LinkedIn. Da habe ich nämlich gefunden, und solange der auf LinkedIn ist...
Bei Insta bin ich raus. Bin auch bei X, aber da muss ich auch langsam raus, weil es kaum noch auszuhalten
ist. Auch noch. Wieso hast du zwei Smartwatches?
Wollte ich auch schon wissen. Und eine trägst du offen und eine verdeckt.
Wie soll ich sagen? Also ich bin ein Datenfreak. Okay. Ich mag Daten.
Ach, wirklich?
Ja, merkt man mir gar nicht an, oder? Nee, es ist einfach für... Ich stehe auf Funktionen.
Okay.
Ich finde Funktionen geil. Und hier fehlen mir Funktionen und da fehlen mir Funktionen.
Ah.
Und dann habe ich halt zwei, weil dann habe ich zusammen alle Funktionen, die ich haben will. Und ich gehe sehr viel laufen. Und für meinen Sport ist es einfach wichtig.
Einmal Nerd, immer Nerd.
Ist so. Mhm. Also angenommen, du musst Technik in deinem privaten, was auch immer du brauchst, erneuern. Was sind die Kriterien? Wie sucht jemand wie du ein neues Telefon aus? Eine Klingelanlage oder keine Ahnung. Also alles Technische. Da gehst du ja nicht einfach in einen Technikmarkt.
Die Einkaufen, nee, die kannst du nicht einkaufen. Da sind deine ganzen Daten schon verkauft an Facebook.
Ja.
Da kannst du auch gleich eine E-Mail an Nordkorea schicken. So, oh Mann, ey.
Ich stell's mir so vor, wie wenn wir beispielsweise durch einen Sexshop gehen und uns gegenseitig sagen, so, nein, das kannst du vergessen. Nein, Mann, das ist Bullshit. Nein, und das funktioniert.
Sieht besser
das
aus, als es sich anfühlt. Ja.
Genau. Und sitzt nicht gut und so. Aber so muss es ja mit
im
dir.
Im Strap-on-Laden. So, das hier ist ein guter Strap-on. Das erkennst du da. Okay, Entschuldigung. Also.
Ja, ist schwierig. Wollt ihr die Wahrheit wissen?
Ja.
Die Wahrheit ist, wenn mich jemand, der so tickt wie ich oder noch besser angreifen will, dann bin ich fällig.
Ah.
Und da ich weiß, dass ich fällig bin, achte ich auf nichts mehr. Ich mache es genauso, wie ihr es vorhin auch schon selbst angedeutet habt. Ich schaffe Transparenz.
Die Flucht nach vorne.
Leak doch meine Bilder, leak doch meine Messages, komm doch mit meinen privaten Infos raus. Ich habe bei den Leuten, wo es relevant ist, alles schon gesagt. Du hast keine Macht über mich, also bin ich nicht gefährdet. Und ich würde ganz souverän damit umgehen, ich würde einfach mich dem stellen, auch den kritischen Dingen, und würde die Sache aufräumen. Und damit bin ich geschützt und deswegen habe ich auch gar keinen großen Stress mit neuen Geräten, sondern es muss einfach sein. Und dann passt das.
Mhm.
Okay.
Das ist auch so interessant. Das habe ich schon häufiger von Menschen, die sich mit IT und so auskennen, gehört. Alles muss einfach sein, alles muss logisch sein. Aber für mich wirkt das alles überhaupt nicht einfach. Für mich ist das das Gegenteil von einfach, aber ich verstehe, dass dir das alles sehr einleuchtend vorkommt. Und ja, so ist es natürlich auch.
Ich bin original ausgestiegen, als die damals so 001, ich so, was, Mann? Schreib doch Buchstaben an, was ist das 001? Ja. Ach, tschüss, dann bin ich raus.
Ist so.
Habe ich dir auf den Hintern geschaut, dann weißt du stattdessen in der Schule. So, ich so, ey, ich bin raus. Ja, shit. Ja, okay, ey, es war also wirklich extrem interessant so. Und es ist wieder dieses, wieso, ich will endlich mal auch irgendwann jemand sehr klugen Experten hier haben, der sagt, nee, passt schon, es wird alles gut, Leute, macht euch keine Sorge, ihr könnt einfach so weitermachen.
Wird nicht passieren.
Haben wir keinen hier. Manche bauen absichtlich Sicherheitslücken in der Software ein. Stimmt das?
Ja.
Ich liebe dich jetzt schon.
Ja, hier,
ich will nicht lieben, so ist es.
Ja,
genau.
Ist so.
Radikal.
Macht man dann so im Sinne von dieser Backdoor um selber irgendwie, oder ist es, warum macht man es?
Weil du eine Agenda hast. Also ich sag jetzt mal, der chinesische Staat macht sowas am laufenden Band.
Jeden Tag. Sag mal, TikTok ist keine gute App oder wie oder was?
Nope.
Okay, ganz kurz. Was hältst du von dieser App?
Also jetzt mal ganz unabhängig vom politischen Kontext, aber ich finde sie hoch problematisch aus einem ganz einfachen Grund. Da werden ja psychologische Aspekte von der Psyche von Jugendlichen oder von Menschen generell ausgenutzt. Mhm. Die Aufmerksamkeitsspanne mit der Zeit und so weiter. Das funktioniert ja. Das normale Gehirn ist so gestrickt im Endeffekt. Und es ist im Endeffekt wie Leute süchtig machen.
Ja,
es ist ein
Dopaminkick.
Genau.
Ne?
Und es hat aber eine positive Konnotation, weil man ja denkt, oh, das finden alle cool und das ist toll. Aber im Endeffekt nimmt es dir das Wichtigste in deinem Leben und das ist deine private Zeit.
Ja.
Ja. Ja. Das stiehlt dir deine Zeit.
Und es ist tatsächlich serious. Also wir müssen drüber reden. Australien hat es vorgemacht. Es ist eigentlich, ich verstehe nicht, warum die so langsam sind. Warum haben wir nur alte Politiker? Es ist zum Kotzen. Die checken nichts. Die sind, das ist, und es ist denen auch wurscht. Was interessiert irgendeinen 70-Jährigen noch, wie es hier in 25 Jahren ist? Ist dem scheißegal.
Ja.
Dass das die Leute nicht verstehen langsam mal, weil ich habe viel mit jungen Leuten zu tun, einfach wegen Social Media und auch wegen meinem Verein und so. Ey, das ist ganz normal, dass die eine Stunde in der Früh damit beginnen, den Tag, dass sie eine Stunde am Abend und zwischendrin sind sechs andere Stunden, aber dieses, dass der Tag damit beginnt und der Tag damit endet.
Ja.
Und das ist halt ein Konsumverhalten, das
mehr als fragwürdig.
Bei jeder anderen Sache hätten wir schon lange gesagt, ey, wartet mal.
Vor allem verdrahtet ist dein Gehirn auf eine besondere Art und Weise. Du wirst ausschließlich zum Konsument, statt kreativ zu werden.
Ja.
Und ich finde es nicht gut, ein Konsument zu sein. Ich will eher ein kreativer Mensch sein, als zu konsumieren.
Noch dazu schadet es uns. Wir müssen mal jemanden einladen, der sich damit wirklich auch nochmal... Weil dieses, in 5 Minuten hast du geweint, gelacht, warst empört, warst sauer, bist verliebt, sexuell angeturnt und das alles innerhalb von 2-3 Minuten.
Ja.
Das kann nicht gut sein. Was hält jemand wie du? Also jetzt da steht der Film Snowden. Aber mich würde mehr interessieren, was du von einer Realperson hältst. Also von dieser, ist das was wir eigentlich brauchen, wenn jemand Unrecht sieht, dass er aufmacht? Oder?
Also es ist so, ich habe eine kontroverse Meinung zu Snowden und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube ihm, dass er was Richtiges tun wollte. Aber als er dann erwischt worden ist, den Move zu machen, das war auch klar, dass er eine Persona non grata für den Rest seines Lebens wird, dann nach Russland zu gehen, sozusagen als Feind seines eigenen Landes, was er ja schützen wollte vor seinem eigenen Land, das halte ich für falsch.
Mhm.
Weil er ist jetzt zwar vermeintlich frei in Russland, aber er ist trotzdem nicht frei. Mhm. Er kann nirgendwo auf der Welt reisen, er ist nicht frei. Also er ist in einem Gefängnis und wenn er sowieso schon so eine Perspektive hat, dann wäre er lieber in den Staaten geblieben, hätte seine Meinung vor Gericht dargestellt und hätte jetzt vielleicht, um es mal zu vergleichen mit einem anderen Bekannten, Julian Assange, die Chance irgendwie einer Begnadigung später gehabt und dann auch wieder die Rückkehr in ein normales Leben.
Mhm.
Das wird für Edward Snowden nie wieder möglich sein. Ich denke, das war eine Fehlentscheidung von ihm.
Und er macht sich natürlich auch, er hat sich natürlich auch versklavt. Also,
ja, er arbeitet jetzt gegen das Land, das er eigentlich schützen wollte und das ist problematisch.
Stimmt es, dass alle Telefonsysteme abgehört werden könnten? Und die meisten Techniker oder so wissen, wie es geht?
Nein.
Nein.
Also Telefonsysteme muss man ja erstmal sagen, es ist nicht mehr so wie früher, dass wir ein analoges Telefonsystem haben, sondern alles, was heute übers Telefon geht, geht übers Internet.
Server, ja.
Genau. Das heißt, alles, was im Internet ist, ist auch verschlüsselt und man kann das knacken, aber nicht jeder Techniker weiß, wie das geht.
Okay.
Aber war wahrscheinlich früher mal so, weißt du?
Ja.
Also, es ist doch alles mit dieser Leitung und
Dingen. Ich habe gehört, ich trage Hackerfarben, weil ich habe mich ja heute für ein Schwarz-Pink entschieden und dann hat unser Hacker mir gesagt, das sind Hackerfarben.
So
kannst du mir vielleicht beantworten, warum? Weil ich, also Schwarz-Pink und Türkis, ich habe mich ja komplett mit dir abgestimmt, ohne es zu wissen.
Perfekt, ja, das muss Intuition sein.
Ich hoffe es.
Warum sind das Hackerfarben? Ganz einfach. Die ersten Computer haben sich aus so ein paar Primärfarben, die verschiedenen Farben zusammengetan und da gehört eben Cyan und Magenta mit dazu und das ist Cyan und Magenta von der Farbe her.
Wie bei einer Druckerpatrone.
Genau, richtig. Ja. Und das sind so Grundfarben, das waren die ersten Farben, die da waren und die stehen für diese Zeit und die haben Hacker halt einfach übernommen und deswegen sind es
Hackerfarben. Cool, danke für die Erklärung.
Ja, gerne.
Ah, ich werde gut schlafen heute.
Jetzt haben wir hier den Roman nochmal, oder?
Ja.
Komm, das zu lesen.
Wie schätzt Benjamin die aktuelle Situation mit Telegram ein? Viele Dealer springen ja gerade ab, weil manche ans Messer geliefert wurden. Finde ich auch interessant. Mir schreiben auch sehr viele Sklaven über Telegram. Deswegen, sag doch mal.
Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Kryptographie hinter Telegram solide ist. Das heißt, die kann man nicht so ohne weiteres aufbrechen. Es gibt aber durchaus Länder, wo rechtlich die Mittel da wären, Telegram zu zwingen, etwas aufzubrechen, wenn man es will. Ich glaube nicht, dass es unbedingt passiert. Ich glaube, wenn jemand wirklich überwacht werden soll, dann ist der Trojaner immer noch die effektivste Methode. Und dann gehe ich nicht von außen auf dein Telefon und überwache deine Kommunikation, sondern ich gehe erst in dein Telefon rein und hole mir von innen alles.
Mhm.
Und da gibt es keine Verschlüsselung. Da habe ich alles plain.
Kann ich mich gegen so eine blöde Mail überhaupt wehren? Gar nicht, ne?
Überhaupt nicht. Also,
das ist doch kacke.
Das ist dieser Begriff, den die Frauen verwendet haben. Den muss man sich merken. Zero-Day-Schwachstellen. Zero-Day bedeutet, sie sind 0 Tage bekannt. Keiner kennt sie. Zero Day Vulnerability. Zero Day.
Wir finden es heute raus, wir droppen es, wir nutzen das aus und morgen ist es schon verbrannt, quasi so.
Genau, und das sind Sachen, die werden dann auch verbrannt, wenn sie bekannt werden. Und dann sind sie keine Zero Days mehr und sind auch nichts mehr wert.
Mhm. Wie kann man sich privat gegen verbrecherisches Hacken sichern?
Gar nicht.
Boah, hör doch auf.
Nein, also.
Und wenn ich meine Passwörter ändere.
Dann hast du eine Zeit lang Ruhe, aber
What's
dann.
1, 2, 3, 4.
Also ich würd Folgendes vorschlagen, sicher zuallererst deine E-Mail-Adressen mit guten Passwörtern und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das sind diese Codes, die man immer zugeschickt bekommt.
Ich weiß, es ist immer so anstrengend, wenn man davon was verliert, ja, genau. Wenn man ein neues Gerät hat.
Die nerven, aber die bringen wirklich gute Sicherheit. Ja. Sicher deine E-Mail-Accounts damit und dann, wenn du das gemacht hast, dann hast du zumindest immer die Chance, dass deine E-Mail-Adresse nicht gestohlen wird und dann kannst du jeden Account immer wieder zurücksetzen, auch wenn er gehackt wurde. Das ist schon mal eine ganz gute Maßnahme, mit der man anfangen kann und dann muss man halt so ein Spiel spielen und den immer wieder rauswerfen, bis er keinen Bock mehr hat, weil es ihm zu anstrengend ist. Und dann kriegt man den Hacker schon auch wieder raus.
Jetzt haben wir dich. Wenn mir sowas passieren sollte, ich werde dich sofort anrufen.
Du hast nämlich am Anfang was Interessantes gesagt. Du hast eine dieser Probleme gesagt, die ich hinter Kriminalität oder Jugenddelinquenz sehe. Nämlich Jugendliche werden für das, was sie können, nicht ausreichend gelobt. So, stattdessen, also du hast selbst beschrieben, dass du in deiner Kindheit gerade für das halt nicht gesehen, nicht gelobt wurdest und das eine gewisse Lehre macht. Und weißt du, was das auch macht? Das sorgt im Erwachsenenleben dafür, dass man sehr schwer gelobt werden kann.
Kann ich gar nicht, weil ich sowas einfach auch nicht gewohnt bin. Genau. Und wie gesagt, ich habe ja viel über Persönlichkeitsbildung auch gesprochen. Das ist unter anderem eins der Themen, an denen ich auch arbeite, weil solche Sachen haben ja auch viel mit Selbstwert zu
Absolut.
Tun.
Sehr.
Und auch mal ein Lob anzunehmen, ist ein Teil, seinen Selbstwert auch zu sehen und zu akzeptieren. Mhm. Aber es ist,
ist auch
Work
wieder
in
Arbeit.
Progress, würde
ja,
ich sagen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Jeder von uns kann mit jüngeren Menschen zu tun haben. Ey, lob die.
Ja, es kostet
nichts. Findet Sachen. Weißt Absolut. Du, wenn im Notfall findet irgendwelche kleinen Dinge und gebt mal ein Lob, dass die Menschen sich dran gewöhnen, gelobt zu werden. Denn, und jetzt kommt's. Das geht jetzt nicht darum, dass wir hier eine verweichlichte Generation XY schaffen wollen, die nur noch Lob braucht, sondern wenn Menschen sich gewöhnen daran, gelobt zu werden, werden sie Verhalten an den Tag leben, das Lob nach sich zieht.
Lob schafft Motivation, so, ganz einfach.
Das schafft die Motivation, mehr zu tun, wofür ich gelobt werde.
Ja.
Wenn ich mich nämlich, also solange ich mich noch unwohl dabei fühle, greift es noch nicht so wirklich. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, wenn man sagt, ey, wow, das ist eine Form von Aufmerksamkeit, die mir echt gut tut, dann werden sich die Leute besser verhalten.
Das ist leider wie mit einem Hund. Wenn du den lobst und den richtig erziehst, kommt er immer wieder mit einem guten Verhalten an und das könnte man einfach adaptieren.
Ihr könnt den natürlich auch einfach direkt in die Fresse hauen, dann wird es auch, nein, schwarz, das ist so. So, okay.
Nein, aber Lob ist echt, das ist so ein wichtiges Tool fast schon, was einfach, nicht vernachlässigt werden sollte, aber in der Vergangenheit nicht so viel Platz gefunden hat. In vielen Elternhäusern nicht.
Ich habe noch eine. Jetzt haben wir die 2 Minuten nehmen wir uns noch.
Na klar.
Bist du selber auch schon mal gehackt worden?
Die wollte ich auch droppen.
Tatsächlich, ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Das war ein Scheißgefühl.
Das siehst du mal, aber wie das ist.
Ja, das war nicht schön.
Von jemandem, der dich kannte, den du kennst?
Es war relativ harmlos. Ich hatte bei ein paar Accounts einfach schwache Passwörter. Die Accounts waren mir nicht wirklich wichtig, aber ich habe sie regelmäßig benutzt damals. Und weil ich eben auch meine eigene OPSEC, also meine operative Sicherheit, nicht so ernst
OPSEC,
genommen hatte.
Ich lerne so tolle Wörter hier.
Ja, da könnte ich jetzt stundenlang droppen hier.
Geil.
Weil ich die nicht so ernst genommen habe, habe ich da eben dann einen Hacker drin gehabt und den musste ich dann über mehrere Runden auch aus meinem System rauswerfen. Und dem ging es gar nicht um irgendein spezielles Ziel. Der wollte mich einfach nur beleidigen.
Ärger.
Der wusste auch nicht, dass ich ein Hacker bin. Aber das habe ich dann natürlich im Laufe der Konversation mit ihm schon...
Oh Gott,
Bro, ich werde rausfinden, wo dein Haus wohnt. Und dann werde ich dir so... Du weißt nicht, du hast gerade einen schlafenden Riesen geweckt.
Du gerade gesprochen hast.
Der hat dich ja völlig unterschätzt.
Ja, aber ist es? Da musste ich jetzt gerade nochmal diese Parallele zum Graffiti ziehen. So, Graffiti ist so lange lustig, bis dir einer an die frisch getünchte Hauswand irgendwie am besten noch SM69 sprüht. Und du so, oh Gott, Alter. Ja, krass.
Ja.
Hier noch eine gute Frage, finde ich.
Süß.
Und zwar, lebt man in der Position von dir mit mehr Angst, weil man eben weiß, wie viel Unfug mit allem betrieben werden kann? Du machst so einen entspannten Eindruck, aber lebst du in Angst?
Nee, ich spüre nicht viel Angst.
Okay.
Nee, es ist eher so eine Verzweiflung, würde ich sagen. Man ist
diese
so ein bisschen,
Resignation, von der du eben auch schon...
Resignation, Verzweiflung. Es ist natürlich auch ein Driver von mir. Also der Grund, weil ich weiß, wie es wirklich aussieht, das pusht mich ja auch. Ich meine, das ist ähnlich vielleicht bei dir mit der Kriminalität. Mhm. Du weißt, wie es da draußen ist oder war und das pusht einen ja auch, was zu tun.
Mhm. Es ist eine eigene Verantwortung. Also ich sehe mich sogar verantwortlich aufgrund dessen, was ich weiß, halt dort, wo ich kann, was zu tun.
Genau.
Trotzdem wünschte ich, hätte deine Skills, weil dagegen sind meine wirklich sehr analog, auf analog begrenzt und deine halt tatsächlich.
Ich denke, wir haben alle wertvolle Skills, die hier am Tisch sitzen und
ihr übrigens auch, die ihr zu Hause sitzt. Ihr seid auch wertvoll, vor allem der Roman. Danke, dass du dich hier hingesetzt hast. Ich glaube, das ist ein Thema, wo die allermeisten eben nicht drüber sprechen würden. Aber ich glaube, wir haben den Menschen, die überhaupt keinen Überblick davon haben, jetzt was mitgegeben, was sie davor nicht wussten. Und das ist schon mal ein Riesenanfang.
Inklusive mir. Ich habe wieder viel gelernt und fand die Folge mehr als spannend, obwohl ich mit der ganzen Hacking-Szene vorher nichts zu tun hatte.
Ja, vielen Dank. Also mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Ich fühle mich immer wohl unter Menschen, die auch unkonventionell denken können. Und genau das bin ich auch. Und ihr seid das ja auch. Und ja, war schön hier.
Vielen Dank fürs Kommen. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir von diesem Mann gehört haben.
Ich denke auch nicht. Und du solltest dir vielleicht, wenn ich dir einen Rat geben darf mit auf dem Weg, wenn du Lust hast, Komplimente anzuschauen, dann schaust du dir den Stream vielleicht irgendwann nochmal in Ruhe offline an und siehst dann, was der Chat alles zu dir geschrieben hat. Weil das ist eine warme Dusche, die du auch absolut verdient hast.
Dann mache ich das. Danke. Ja.
Voll gut. Und ich melde mich dann mal bei SCS mit meinem, weil ich
mit deinen Passwörtern.
Mit meinem ganzen Scheiß.
Ruf einfach an.
Mach ich.
Und wenn jetzt noch Fragen, Anregungen, Wünsche, irgendwas besteht, dann schreibt uns gern an gh@swr3.de. Okay, Leute, damit sind wir, glaube ich, raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönes Wochenende.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Ihr steht auf True Crime, dann ist vielleicht dieser Podcast was für euch. Mammut, ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Genau diese Antworten sucht Lucia von Bredow. Ihr Vater und ihre Schwester sind in Paraguay ermordet worden. Der Vater war Mammutforscher, Geigenbauer und bekannter Verschwörungstheoretiker. Ihre Schwester noch Schülerin. Wer die Tat begangen hat und warum, ist bis heute ein Rätsel. Lucia will mehr wissen und herausfinden, warum sie sterben mussten. In Paraguay trifft sie in der deutschen Auswanderer-Community Rocker, Waffenfans und Verschwörungsmythen. Den Podcast Mammut, ein Mord in meiner Familie und Suche nach Antworten, gibt es in der ARD-Audiothek.